er zum Stadler Campingplatz aus München, aus dem Airport Pitten hier am Münchner Flughafen. 11 Uhr sonntags, die Zeit für den gepflegten Fußballtalk und wir haben natürlich jede Menge Themen. Die Bayern historisch schlecht. Ja. 4 sieglose Spiele in Folge in der Bundesliga gab es zuletzt vor 20 Jahren und die Niederlage gestern in Augsburg macht die Krise perfekt. Wir schauen auch auf Gladbach-Leipzig, die Rückkehr von Marco Rose nach Gladbach. Sportlich hat es überhaupt nicht funktioniert, die Gladbacher haushoch überlegen und natürlich gab es viele Unmutsbekundungen gegen den Trainer und auch die Personalie Max Eberl, die ja immer noch zwischen RB und Borussia Mönchengladbach steht, sorgt für Unruhe. Das ist auch ein Thema bei uns in der Sendung. Und endlich wieder Revierderby. Der BVB gegen S04. Eine ganze Weile gedauert, bis sich Schwarz-Gelb durchgesetzt hat, dank dem Tor von Moukoko. Aber dann gab es auch noch diese Schrecksekunde, diese Schreckminuten rund um Marco Reus, schwere Verletzung. Vielleicht erfahren wir dazu gleich was Neues vom BVB-Sportdirektor. Freue mich sehr und begrüße ihn recht herzlich in München. Hier ist Sebastian Kehl. Am Anfang gesagt, gewonnenes Derby, da ist die Laune erstmal gut, aber natürlich der große Schreck, Marco Reus. Weißt du was Neues zu seiner Verletzung, zum Schweregrad der Verletzung?
Ja, es war gestern für uns natürlich auch ein Schock, als wir das am Spielfeld dran mitbekommen haben, auch die Bilder gesehen haben, aber ich kann heute Morgen ein klein wenig Entwarnung geben. Schön. Die Untersuchungen, die wir gestern gemacht haben, haben keinen Bruch gezeigt und eine Außenbandverletzung im Sprunggelenk. Aber auch nicht so gravierend, dass jetzt die WM womöglich gefährdet ist. Marco wird 3-4 Wochen ausfallen und uns dann hoffentlich wieder zur Verfügung stehen.
Das sind doch schon mal gute Nachrichten zum Anfang des Stahlwerk-Doppelpass. Also da freuen wir uns doch drüber in München, oder? Dass Marco Reus nicht so schwer verletzt ist, wie viele das befürchtet haben und wie es auch die Bilder haben vermuten lassen. Wir haben gestern nach dem Spiel euren Trainer mal gefragt, wie er die Arbeit von Sebastian Kehl bewertet und er hat da eine klare Meinung zu und er hat auch eine klare Erwartungshaltung für den heutigen Doppelpass ausgesprochen.
Der Austausch mit Sebastian ist nicht nur eng, sondern hervorragend und natürlich hat er einen riesigen Anteil an diesem Derby-Sieg und all dem, was wir gerade hier machen. Ich wünsche ihm morgen einen guten Doppelpass, er soll viel Kleingeld mitnehmen und dann soll er ein paar Phrasen rausknallen.
Kleingeld dabei?
Ein bisschen was mitgenommen. Okay. Schmeiß ich ansonsten so rein.
Okay. Wir freuen uns, dass du da bist und ich freue mich auch auf die weitere Runde. Die ist hochkarätig besetzt. Der erste Gast, den ich vorstelle, passt natürlich auch hervorragend zum Derby. Weltmeister von 1990, Repräsentant von Schalke 04 und Sport1-Experte. Guten Morgen, Olaf Thon. Hallo. Ich begrüße ebenso den Sportchef von Bild Süd, hier ist Jörg Althoff. Grüß dich, Jörg. Morgen. Unser Sport1-Chefreporter ist auch hier in München, war gestern noch in Dortmund. Morgen Patrick Berger.
Schönen guten Morgen, hallo.
Vom Kicker heute hier am Start ist Toni Lieto, hallo. Und jetzt der Mann mit der Stammplatzgarantie hier bei uns in der Runde. Hier ist Stefan Effenberg.
Morgen.
Aha. Wir messen Dezibel. 92 waren das. Aber, meine Damen und Herren, was wäre der Doppelpass ohne Sie? Hier ist Jana Woznica. Das passt mir überhaupt nicht ins Konzept. Jana, Stefan hat den Applaus, das Applausduell gewonnen. Sie können sich gar nicht vorstellen, meine Damen und Herren, was das hier... Woche für Woche haben wir die Diskussion immer hinterher in der Besprechung. Nee, bei mir war es lauter. Nee, bei dir war es lauter. Nee. Jetzt haben wir es leider Gottes einmal geklärt. Stefan hat gewonnen. Aber trotzdem, schön, dass du da bist, Jana. Und ich glaube, du kommst damit klar, oder? War ja nur ganz, ganz wenig.
Gerade so. Ja. Schönen guten Morgen auch von mir. Ja, also zurück zum Sportlichen. Anstatt auf die Wiesen geht es für die Bayern wohl heute eher auf die Krisen. Katerstimmung herrscht hier in München und das aus altbekannten Gründen. Seit 4 Spielen sind die Bayern sieglos. Das ist die längste Sieglosserie seit über 20 Jahren. Nicht nur das, man hat auch nur die weniger als die Hälfte aller Ligaspiele bisher gewonnen, nämlich 3 von 7. Das macht dann 12 Punkte nach 7 Spieltagen und das wiederum ist der schwächste Saisonstart seit 12 Jahren. Dann habe ich noch einen zum Thema Offensive, das seit dem Abgang von Robert Lewandowski ja auch immer wieder im Fokus. Und gestern in Augsburg blieben die Bayern torlos, das dann auch zum ersten Mal seit über 2,5 Jahren. Also das erstmal die harten Fakten von mir zum Spiel. Jetzt gibt es noch die Stimmen zum Spiel von einer der Protagonisten, und zwar vom Trainer Julian Nagelsmann.
Über alles denke ich nach. Über mich, über Situation, über alles.
Ja, kurz und knapp, relativ wenig gesagt, am Ende aber dann doch mit ziemlich viel Inhalt, denn der Trainer wirkt schon mächtig ratlos. Ist Nagelsmann noch der Richtige für die Bayern? Das ist unsere Frage der Woche. Diskutieren Sie gerne mit. Die Nummer zum Dopafon ist wie immer die 01379011011 oder Sie machen das wie gewohnt auf Twitter. Ich bin sehr gespannt auf die Reaktion heute und wie immer gibt es zusammen mit dem Automobilclub von Deutschland 2 Tickets zu gewinnen. Diesmal für den Doppelpass on Tour am 25. Oktober in Kaiserslautern. Also machen Sie mit, viel Erfolg und ich bin sehr, sehr gespannt auf die Ergebnisse.
Wir alle. Dankeschön, Jana. Und Sebastian, wir fangen mit den Bayern an. Kann man auch aushalten, wenn die Bayern so eine Krise haben, oder?
Naja, als wir gestern im Stadion standen, haben den Sieg gefeiert und Nobby Dickeln in dem Moment durchgesagt hat, dass Augsburg 1-0 gegen München gewonnen hat, das ganze Stadion noch mal ein wenig mehr geklatscht hat. Da waren wir etwas verwundert, weil ich es auch nicht glauben konnte, aber am Ende nehmen wir es natürlich mit.
Absolut. Verkehrte Welt ein bisschen bei den Bayern. Die beste Chance für die Bayern hat der Torhüter Norman Soleder legt den Finger ein bisschen in die Wunde beim Rekordmeister.
Wenn dem Torhüter die gefährlichste Offensivaktion gelingt, hat die Mannschaft offensichtlich ein Problem im Sturm. Kein Stürmertor seit 5 Pflichtspielen, viele Chancen, 21:9 Torschüsse gegen Augsburg. Doch Bayern gewinnt in der Liga nur noch die Statistik, aber nicht mehr die Spiele.
Da müssen wir schon gründlich in die Analyse gehen, weil das sind natürlich nicht immer nur Pech.
Da kann ich 30 Situationen rausschneiden, wo wir in Überzahl sind in der gegnerischen Hälfte. Und einfach kein Tor machen. Und das ist dann zu wenig.
4 Bundesliga-Partien ohne Sieg, das gab es zum letzten Mal vor über 20 Jahren. Und die jüngsten Erfolge in der Champions League können die Krise in der Liga auch nicht mehr kaschieren.
Ja, absolut. Wenn wir 4-mal hintereinander nicht gewinnen. Ich habe ja gesagt, ich bin fassungslos. Also wenn du so ein Spiel verlierst mit 1-0, muss ich mich erstmal sammeln.
Gegen Augsburg spielen viele Bayern außer Form. Doch Sadio Mané ist Wiederholungstäter. Der Schwung der ersten Spiele ist dahin. Kein Anlass mehr, mit den Fans zu feiern. 5 Pflichtspiele ohne Tor, das gab es bei Lewandowski in 8 Bayern-Jahren nur ein einziges Mal. Mané sucht seine Form genauso vergeblich wie der Rest des Teams. Und auch Nagelsmann scheint nicht zu wissen, wo sie abgeblieben ist. Doch diese Herren erwarten eine schnelle Reaktion, auch von ihm. Die Ansage des Sportvorstands ist eindeutig. Jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Jetzt müssen Siege her.
Stefan, was ist los bei den Bayern?
Ja, nicht so viel.
Natürlich sind die letzten vier Spiele nicht so gelaufen, wie sie sich vorgestellt haben, ist ja klar. Aber wenn ich jetzt mal die 11 nehme, die sie schon gespielt haben, insgesamt Pflichtspiele, und wir fangen an mit Leipzig, mit dem DFL Supercup, wo sie in der zweiten Halbzeit ja auch schon relativ wild gespielt haben. Die erste Halbzeit war gut, die zweite war nicht gut. Und wenn wir das mal im Gesamten sehen, würde ich sagen, habe ich ein wirklich gutes Spiel gesehen, von der ersten bis zur letzten Minute, und das war in Mailand. Das Champions-League-Spiel gegen Inter, wo sie wirklich konzentriert durchgespielt haben, sich keine Fehler erlaubt haben, das war ein richtig gutes Spiel. Und alles andere, ich meine, wenn du viermal hintereinander nicht gewinnst, dann ist das natürlich eine Krise bei Bayern München. Und sie haben jetzt Zeit zu reflektieren. Sie haben die Pause, sie müssen sich reflektieren. Nagelsmann muss anfangen und dann muss er die richtigen Worte finden an die Mannschaft. Und dann müssen sie, und ich glaube auch, das werden sie, eine Reaktion zeigen.
Ja, so ein bisschen Ratlosigkeit war gestern schon zu spüren, auch beim Trainer. Wie beurteilst du die Situation gerade rund um die Mannschaft von Julian Nagelsmann?
Ich glaube, man muss ein bisschen weiter zurückblicken als bis zum Saisonstart. Wenn man mal die gesamte Rückrunde der vergangenen Saison sieht, hat der FC Bayern in der Bundesliga von 24 Spielen 11 nicht gewonnen. Das muss man sich mal vor Augen führen. Also davon sogar 4 verloren. Das ist nicht Bayern-like. Und ich glaube, dass die Krise ein bisschen tiefer liegt. Julian Nagelsmann glaubt, oder ich glaube, dass Julian Nagelsmann Gefahr läuft, die Mannschaft zu verlieren im Moment. Mir fehlt so ein bisschen die klare Ansprache, mir fehlt so ein bisschen dieses Gefühl, dass er die Mannschaft wirklich erreicht, dass er die Dinge, die er anspricht, er hat es ja auch gestern wieder gesagt, er kann Szenen rausschneiden, die nicht so gut funktioniert haben, spricht er nicht erst seit gestern an, spricht er seit geraumer Zeit an, das funktioniert einfach nicht, und da stellt sich schon die Frage, warum das genau so ist.
Was hast du da für eine Antwort drauf? Warum ist das
so? Ja, wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass er Gefahr läuft, die Mannschaft zu verlieren, dass er die Mannschaft momentan nicht erreicht, wie er sie erreichen müsste.
Habt ihr ein ähnliches Gefühl? Wie siehst du das, Patrick?
Ja, auf jeden Fall. Also die Information, die Jörg so hat, oder das Gefühl, das deckt sich so auch so ein bisschen mit unserem ab vor der Sendung. Jetzt nochmal mit Kerry Hau, unserem Bayern-Reporter, gesprochen, der gerade auch an der Sebene ist. Und da hört man halt schon raus, dass es ganz schön brodelt. Gerade auch in der Mannschaft. In der vergangenen Saison gab es ja auch die Berichte, dass er so ein bisschen empathielos wohl gewirkt hat. Die also Mannschaftsführer, die entscheidenden Spieler auch nicht so richtig in die Entscheidung mit einbezogen hat. Das soll sich jetzt ein Stück weit gebessert haben, aber die Aussage ist ja schon ziemlich entlarvend da eben auf der Pressekonferenz, und er wurde ja auch deutlich, hat die Mannschaft angezählt, klar, sie hat am Ende viele Großkaräter oder Hochkaräter ausgelassen, aber jetzt zeigt sich dann doch, dass ein Fehler ist, dass man keinen richtigen Neuner geholt hat als Ersatz für Lewandowski, das ist, glaube ich, ein Problem. Und das Zweite, was es gibt, ist einfach Thomas Tuchel als ein Problem, weil ich glaube, da wird die Diskussion irgendwann auch nochmal Fahrt aufnehmen, dass er vielleicht der Mann ist, dann ab dem neuen Jahr, der das Zepter vielleicht übernehmen kann.
Olaf, Stefan hat hier in der Sendung schon oft gesagt, ja, als Bayern-Trainer brauchst du bestimmte Fähigkeiten, die über das rein Fußballlehrermäßige hinausgehen, über
Wir haben ja etliche Verständnis kennengelernt.
Ja, ja. Ne? Welche sind das deiner Meinung nach? Also was musst du haben, um so einen großen Kader mit vielen Superstars irgendwie gut zu führen?
Ja, der FC Bayern hat sich ja entschieden, einen jungen Trainer zu wählen, der sicherlich seine Erfolge da auch gesammelt hat in Leipzig, Hoffenheim. Aber ich weiß auch noch, als ich zum FC Bayern kam, Jupp Heynckes, der war ja auch noch nicht der, der er am Ende seiner Karriere war. Du hast ihn auch noch kennengelernt in Gladbach, und der hat sich halt entwickelt. Und ich glaube, so ein Julian Nagelsmann, der wird sich auch entwickeln. Aber zu der Problematik würde ich nochmal was sagen. Ich glaube, der FC Bayern hat sich blenden lassen durch die guten Ergebnisse am Anfang der Saison und haben das so laufen lassen. Ich glaube, die haben die Gegner dann unterschätzt. Die haben gedacht, das läuft so. Und ich gebe mir auch recht, die haben keinen adäquaten, richtigen Mittelstürmer, der dann auch Kopfballtore macht. Weltklasse-Spieler, Mané, alles gut und schön. Aber es passt nicht. Es ist nicht rund und sie sind ausrechenbar.
Aber ist das nicht so einfach, das jetzt nur auf eine fehlende 9 zu kaprizieren?
Also ich glaube, und das weiß jeder, dass eine hohe Qualität ja da ist im Kader. Und das jetzt zu sagen, sie kreieren ja die Chancen und lassen sie liegen. Also, und wir wollen jetzt auch nicht mehr über Lewandowski reden. Er ist weg, und es war auch die richtige Entscheidung, weil wenn du einen Spieler hast, der unbedingt weg will, dann macht die Tür auf. Der Vertrag lief noch ein Jahr so, und dann ist das Thema auch erledigt. Sie haben nach wie vor eine unglaubliche Qualität. Wir schauen immer so in die Offensive und was sie liegen lassen, ob es jetzt gegen Gladbach war oder gegen Union zum Teil ja auch oder gegen Augsburg. Aber die Fehler liegen ja auch im defensiven Bereich, ja? Bei Standardsituationen, wo sie eben dieses eine Tor gestern zum Beispiel bekommen, was das Spiel denn entscheidet. Ich glaube, um nochmal auf das zurückzukommen, was Olaf gerade angefangen hat zu erzählen mit Jupp Heynckes oder mit dem Ottmar Hitzfeld, du musst halt bei Bayern München, wenn du diese Qualität hast, den musst du jetzt keinen Laufpass oder Laufweg oder irgendetwas zehnmal erklären, sondern das wissen sie. Sie wissen, was sie zu tun haben, und ich glaube, dieses Zwischenmenschliche ist ganz, ganz entscheidend bei Bayern München. Und da muss Nagelsmann lernen, was aber auch logisch ist, weil er noch jung ist.
Aber du weißt auch, dass der unser Trainer Jupp sehr penetrant war, wenn es um spezielle, einfache Sachen ging, ABC, Kopfball dahin köpfen, wo er herkommt. Nur ein Beispiel, weil gestern das Gegentor mit Sané, der sich einfach so locker da wegschubsen lässt. Man sagt ja immer Stürmer.
Sollen wir uns das mal anschauen, vielleicht das Tor, weil das macht ja dann ein bisschen mehr Sinn für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, das auch nachzuvollziehen.
Da darf man sich einfach nicht so wegdrängen. Wir sehen das hier. Ein Schubser, der schaut nicht nach hinten. Und das sind so Kleinigkeiten. Und da müssen die Trainer schon im Vorfeld bei einer Weltklasse-Mannschaft, sind halt diese Dinge auch wichtig. Und die muss man ansprechen.
Ich fand es gestern sehr bemerkenswert, dass Hasan Salihamidzic nach dem Spiel sagte, wir müssen besser dagegen halten. Also sie haben sich schon irgendwie in den Zweikämpfen gegen eine Mannschaft, die sehr körperlich gespielt hat, die vorne gepresst hat, die sie früh angelaufen ist, haben sie sich wirklich schwer getan, so ein bisschen den Schneid abkaufen.
Ja, aber dann muss ich dazwischen hauen. Also ich feiere Sané im Spiel Mittellinie nach vorne, mit allem Kreativen, was er kann und drauf hat, überhaupt keine Frage. Aber ein Spiel wird eben auch in der anderen Hälfte des Spielfeldes entschieden. Und das war genau diese Szene. Du kannst dich nicht so wegschubsen lassen und da fällt das Tor. Also es geht nicht. Da musst du hellwach sein von der ersten Sekunde. Das war nicht in diesem Zweikampf. Und das ist zu billig. Also Jupp Heynckes damals, wenn er das gesehen hätte.
Ja.
Oh. Ja, wäre nicht schön.
Da sind schon ein paar Kleinigkeiten aber auch, die nicht funktionieren, wo man denkt, das muss doch was Elementares sein und das müssten die eigentlich drauf haben. Ich kann mich erinnern, da 2-3 Szenen gestern, die Bayern führen den Ball und von hinten kommt Davis angespurtet mit einem Riesensprint. Der kriegt dann auch den Ball und der Ball, der dann in die Mitte kommt, der bleibt direkt beim ersten Verteidiger hängen. Also so Bälle müssen dann auch ankommen. Ja? Und klar ist das Problem, dass sie im Moment keinen einzigen haben, der viele Tore schießt. Aber die haben genug, die das könnten. Ja. Musiala, Sané, Gnabry, auch Thomas Müller. Sie schaffen es halt im Moment nicht, das auf mehrere Schultern zu verteilen.
Ja, aber entscheidend ist ja in dem Spiel, wir nehmen immer die Offensiven und die Künstler und die Kreativen. Aber die Spiele, und das wissen wir ganz genau, werden natürlich im Zentrum und in der Defensive dann, 3 Euro.
Oh, endlich! Ja, da fasse ich doch besonders gerne auf bei Stefan.
Es ist kurz nach 11. Obwohl Terzic ja gesagt hat,
sollen wir dir das Weinchen bringen
einer sein, der mal richtig dazwischen haut, wie Hansi Flick zum Beispiel.
Genau.
Der hat auf alles getreten, was nicht schnell genug wegkam, unser Bundestrainer.
Ja.
Ne?
Ja.
Muss man wirklich sagen, und das fehlt vielleicht beim FC Bayern auch so
an. Wenn wir jetzt schon bei Hansi Flick sind, es steht die Länderspielpause an, ist das eigentlich, wenn man so einen Trend hat wie die Bayern, ist das eigentlich dann Fluch oder Segen? Würde man lieber jetzt gleich wieder spielen?
Ist eigentlich ein Fluch, weil man nicht die Möglichkeit hat, mit der Mannschaft jetzt an diesen Themen zu arbeiten. Heute Morgen, weiß ich nicht, ob noch
Auslaufen ist. Ja doch, die haben 10.28 Uhr sind sie wo rausgekommen und haben da Auslaufen gemacht.
Die haben kein Auslaufen mehr und dann ist man ja eigentlich bis nächste Woche Dienstag, Mittwoch gar nicht mehr als Gruppe zusammen. Dann kommt man wieder zurück, dann ist das Spiel eigentlich viel zu lange her. Die Jungs haben wieder Erlebnisse bei den Nationalmannschaften gesammelt und eigentlich will man das dann auch nicht mehr hören. Es ist auch für einen Verantwortlichen schwer, da nächste Woche Mittwoch oder Donnerstag sich dann nochmal hinzustellen und das nochmal aufzuwärmen. Also man geht eigentlich am liebsten mit einem Erfolgserlebnis, so wie wir das gestern gemacht haben, in die Länderspielpause. Dann hat man ein bisschen Ruhe, weil die Journalisten werden jetzt die nächsten Tage auch nutzen, um dieses Thema womöglich an der einen oder anderen Stelle nochmal etwas zu spielen.
Also ich glaube, Julian Nagelsmann hat...
Du warst angesprochen, glaube ich.
Ja, fühlte mich auch gerade angesprochen. Nein, aber ich glaube, Julian Nagelsmann hat das schon erkannt, dass er da jetzt dringend was machen muss. Nach unseren Informationen ist es ja so, dass er heute Morgen schon angefangen hat, erste Gespräche zu führen, bevor sie dann auf die Wiesen gehen, wo sie wahrscheinlich alle keine große Lust drauf haben. Aber es ist, ich habe mal nachgeschaut, 2017, 18, 19, die letzten drei Oktoberfeste sind sie alle mit dem Kater schon hingegangen, weil sie immer eine Krise hatten. Ancelotti wurde relativ kurz danach entlassen. Kovac war zweimal ein bisschen angezählt, hatte auch unter anderem in Hoffenheim mal verloren. Also das ist nicht neu, dass das Oktoberfest ist und der FC Bayern ein bisschen kriselt.
Also der Trend ist auf jeden Fall negativ beim FC Bayern und der Trainer hat sich auf der Pressekonferenz zu eben diesem Trend so geäußert.
Was bedeutet dieser Trend jetzt?
Nichts Gutes.
Präziser?
Ja, nichts Gutes. Was soll ich präzise sagen?
Was muss sich ändern?
Vieles.
Wirkt schon ein bisschen ratlos.
Ja, und genervt. Ich verstehe natürlich auch so, dass das irgendwie einem nicht so leicht von der Hand geht nach so einer Serie. Aber
muss man den Trainer nicht mehr unterstützen auch?
Wer
auch immer. Ich meine auch auf der Pressekonferenz. Da muss doch eigentlich Hassan dann vielleicht dabei sein, der den Wind rausnimmt, dass wir jetzt schon diskutieren, so früh über Thomas Tuchel.
Olaf, wenn du Hassan jetzt auf die Pressekonferenz setzt, dann enteierst du den Trainer ja direkt.
Ich meine nicht jetzt, insgesamt.
Ich habe mich schon am Donnerstag gewundert, dass Oliver Kahn es offensichtlich für nötig gehalten hat, eine Ansprache an die Mannschaft in der Kabine zu halten, also nach dem Barcelona-Spiel, um darauf hinzuweisen, dass in Augsburg ja jetzt ein ganz anderer Wind wehen wird. Also ich finde, das ist bezeichnend.
Ja, aber es geht für mich immer zu schnell. Dieses Hire and Fire der Trainer, die müssen viel mehr geschützt werden. Und so darf ein Trainer nicht auf der Pressekonferenz auftreten. Der darf überhaupt gar nicht in die Situation kommen.
Aber wie willst du ihn denn schützen jetzt in dem Fall? Beide Trainer müssen nach dem Spiel in die Pressekonferenz.
Ja, er äußert sich jetzt eben so. Der muss doch mit breiter Brust trotzdem da stehen. Als Bayern-Trainer muss er da hingehen und sagen, so, das ist Blödsinn, was gelaufen ist, aber wir greifen wieder an.
Da würde ich dir recht geben, aber das muss er doch selber machen.
Oder? Ja, aber die Unterstützung, die muss auch von Kahn kommen, von Hasan Salihamidžić und von anderen.
Hat er zu wenig Unterstützung?
Also ich denke schon, dass er die Rückendeckung hat. Warum sollte er sie nicht haben? Nichtsdestotrotz haben die Bosse natürlich erkannt, dass, ich habe es eben schon erwähnt, also die Rückrunde vergangenes Jahr war schlecht. Der Start war jetzt mit der Ausnahme von dem Inter-Mailand-Spiel und auch den ersten beiden Bundesligaspielen, war auch alles andere als Bayern-like. Also da ist schon eine gewisse Alarmstimmung. Aber soweit ich weiß, stehen sie natürlich nach wie vor zum Trainer. Nur, der muss jetzt nachweisen, was er drauf hat, muss schauen, dass er diese Krise in den Griff bekommt. Und ich glaube, in seiner jungen Trainerkarriere ist das momentan die schwierigste Phase, die er bisher erlebt hat. Da hat er gar keine Erfahrungswerte. Natürlich hat er auch mit Hoffenheim Spiele verloren, natürlich hat er auch mit Leipzig Spiele verloren. Aber der FC Bayern ist eine andere Dimension.
Ja, aber also der Austausch ist ja da. Na, mit dem Bratzo oder Oliver Kahn mit ihm sehr intensiv auch. Wie er das dann verkauft, ist ja nun mal seine Geschichte. Und er ist dann nun mal Trainer des FC Bayern. Das muss er auch selber ein Stück weit verantworten. Ich fand es gut, dass Oliver Kahn nach dem Spiel gegen Barcelona etwas gesagt hat. Weil wenn wir das Spiel, ich meine, wir haben es alle gesehen, die erste Halbzeit, du kannst auch mit 0-2 schon hinten liegen oder 0-3, wenn es ganz verkehrt läuft. Und Oliver Kahn wollte nur mahnen und sagen, hey, wir müssen hier aufpassen. Das hat er früher nicht anders gemacht.
Und er hatte ja offensichtlich das richtige Gespür mit dieser
genau,
Mahnung. Ja?
Also. Wo früher aber viele dann gesagt haben, ja, aber wir haben doch gewonnen. Ja, genau, das ist das Problem. Genau da fängt das Problem nämlich an. Früh genug zu warnen. Und der Oliver lag ja vollkommen recht oder richtig mit seiner, 100, mit seiner 100%, Ansprache.
Ja, aber ein bisschen früh vielleicht in der Saison. Ne? Normalerweise müsste das ja eigentlich nicht. Der Trainer machen.
Nein, zu früh ist es nicht, weil du hast ja davor schon nicht die Ergebnisse erzielt und nicht die Punkte geholt. Also von daher war schon der richtige Zeitpunkt für viele nicht zu verstehen, weil du vorher 2-0 gegen Barcelona gewonnen hast. Aber der Zeitpunkt war der richtige, zu mahnen.
Ja, ich gebe dir recht. Ich meine, Barcelona hätte komplett anders ausgehen können. Lewandowski macht normalerweise ein Tor in der ersten Halbzeit. Also das war sehr ungewöhnlich. Und dann haben wir einen ganz anderen Schnack.
Ja, aber dieses Verkaufen auch in der Öffentlichkeit, also wir wollen ja jetzt hier nicht mit dem Zeigefinger auf irgendjemanden zeigen, aber es ist natürlich unglücklich, wie er sich denn zum Teil auch in den Pressekonferenzen verkauft. Das ist einfach so.
Wir sprechen gleich weiter über den FC Bayern, auch über Julian Nagelsmann, wo man immer noch sagt, er ist noch nicht so erfahren, hat aber die zweitmeisten Bundesligaspiele als Trainer nach Christian Streich momentan von allen Trainern in der ersten Liga. Also ganz so richtig ist das dann vielleicht doch nicht, wobei wir ja wissen, Bayern ist dann eben nochmal ein anderer Schnack. Wir sprechen gleich darüber und natürlich auch über das Revierderby, über Moukoko, der sich einen Kindheitstraum erfüllt hat. Im Derby gegen Schalke Olaf Stark sein, vor der Süd zu treffen zum Sieg für den BVB. Das freut Sebastian Kehl und wir machen gleich weiter hier bei uns im Stahlwerk Doppelpass. Willkommen zurück zum Stahlwerk Doppelpass. Hier ist das Airport hin. Mario von Hadeln und Band. Und in unserer Runde gibt es offensichtlich drei junge Herren, die sich vom Sommer nicht verabschieden können. Die euch irgendwie abgesprochen mit euren Sakkos eigentlich.
Reiner Zufall.
Als ich Toni um die Ecke laufen sehen
habe. Wir haben gestern Abend telefoniert. Ja? Ja, wir haben uns gestern gesehen im Stadion, aber sind wir gar nicht drauf
gekommen. Ich habe ihn am Gate kommen sehen und habe nur gedacht, nee.
Aber Florian, danke für den jungen Herrn.
Ja, absolut.
Aber ihr wisst schon, dass wir live drauf sind. Ne?
Ja. Nur mal so. Wir bringen jetzt ein bisschen Seriosität rein und zwar mit Jana. Jana, bitte.
Ich bin farblich auf jeden Fall schon eher Richtung Winter eingestellt, ja, genau, was meine Klamottenauswahl heute angeht. Kommen wir zurück zu den Bayern in Person von Sadio Mané. Das ging ja ganz schön vielversprechend los für ihn bei den Bayern. Es waren ganze 5 Tore in den ersten 6 Pflichtspielen, aber dann hat es auch genauso stark wieder nachgelassen. Gestern gegen Augsburg war sein 5. Spiel ohne einen Torerfolg und schlimmer noch, er gab auch genau einen einzigen Torschuss ab. Wir schauen hier auf eine Chance, die er hatte, schön in den Lauf gespielt eigentlich von Masraoui, aber dann scheitert er an Gikiewicz. Also wenn du nur einen Torschuss abgehst, wird es am Ende dann auch schwierig mit dem Tore schießen und entsprechend macht man sich etwas Sorgen um die Offensive bei den Bayern, insbesondere eben um Sadio Mané.
Ihr euch auch, Stefan, meinst du, dass es da ein längeres, substanzielleres Problem gibt, was die also, Spieler angeht, die Tore schießen sollen beim FC Bayern? Die können also, das ja eigentlich alle.
Grundsätzlich will er ja in jedem Spiel logischerweise treffen. Er weiß da auch, das war eine Riesenmöglichkeit, die er vielleicht vor 3-4 Wochen noch reingemacht hätte. Aber ich würde jetzt nicht so ins Detail dort gehen, sondern manchmal ist es ja auch so, wenn du nur Analysen machst und nur erklärst, dann blockiert das vielleicht ein Spieler noch mehr. Also ich, dass er es kann, das hat er bewiesen. Also nicht nur in Liverpool, sondern auch am Anfang bei Bayern München. Also ich würde ihn einfach weiter logischerweise spielen lassen, gar nicht so viel reden und einfach mach doch, was du willst, weil du kannst es doch. Vielleicht das mal mit an die Hand geben und dann wird es auch wieder laufen.
Da hast du natürlich schon diese Problematik, ne? Leistungsprinzip, viele ähnliche Spieler, die offensiv ausgerichtet sind, die Tore schießen wollen, die Tore schießen können, die ihre Qualitäten natürlich auch selber hoch einschätzen, zu Recht. Und das muss Julian Nagelsmann jetzt managen. Ich meine, normalerweise musst du einen Spieler, wenn du das Leistungsprinzip ansetzt, der 5 Spiele keine Tore schießt, musst du rauslassen. Wird natürlich ein bisschen schwierig, wenn es der Königstransfer ist. Also ganz, ganz schwierige Gemengelage, um diese Befindlichkeiten in der Mannschaft auch zu managen.
Siehst du eine Möglichkeit, auch ohne einen klassischen Mittelstürmer, ich meine, es gibt ja einige Mannschaften auch in Europa, die ganz im oberen Regal unterwegs sind, die ohne eine ganz klare Nummer 9 spielen, finde, erfolgreich zu sein?
Ich finde, man muss ihn im Kader haben. Ob der dann immer Stammspieler sein muss, aber man braucht eine Waffe für so einen Moment, wenn du zurück bist.
Reicht dir Choupo-Moting da nicht?
Na, du brauchst eigentlich einen sehr guten Kopfballspieler, der dann auch mal als Stoßstürmer operieren kann, die Bälle festmacht, auch den man einfach mal vorne anspielen kann, dass die anderen nachrücken, einfach um flexibler spielen zu können. Und da, glaube ich, muss der FC Bayern noch was tun, so einen Mann zu finden.
Ich meine, das war ja beim BVB auch ein Thema. Ja? Sebastian Haller ist geholt worden, unter anderem, weil er dieses Schema genau erfüllt. Dann diese furchtbare Erkrankung. Und dann hat man auch vor der Überlegung gestanden, machen wir da noch was? Und hat jetzt mit Toni Modest eben noch mal jemanden geholt aus diesen Überlegungen, weil so ein Spielertyp einfach
also, benötigt wird? Also, bevor du antwortest, muss ich sagen, ein toller Transfer. Auch wenn er jetzt nicht super gespielt hat, hat aber schon ein entscheidendes Tor gemacht beim 1:0-Sieg. Aber ich finde, in der Situation war es genau richtig, so einen Mann zu verpflichten. Weil wo willst du in Europa so einen Mann bekommen, der vor der Haustür ist? Also ich finde, ein sehr guter Transfer.
Ja. Olaf, haben wir nicht abgesprochen, aber danke. Nein, weil auch in der Phase, in der wir mit der Krankheit von Sebastian Haller ja dann konfrontiert wurden, 2 Wochen vor Transferende, nun mal auch dann nicht mehr in allen Facetten nun mal alle Möglichkeiten da sind, budgetär nicht, der Markt war schon sehr, und trotzdem sind wir von Toni Modest genau wegen den Themen und den Fähigkeiten, die du angesprochen hast, auch weiterhin überzeugt. Ja, er hat erst einmal getroffen bei uns, ja, er kann sich sicherlich da noch weiter steigern. Aber trotzdem gibt er uns im Kader eine Vielfalt, eine Möglichkeit und eine Variante. Und bei Bayern, glaube ich, war die Idee etwas anders, Lewandowski ein Stück weit rauszunehmen, eher vielleicht mit 2 Stürmern dann auch ein bisschen variabler vorne zu sein. Und da haben sie jetzt sehr viele Spieler. Und auch bei uns im Kader ist es so, dass ich dann so dieses Haaland-Thema, was ja auch bei uns sich aufgebaut hat, eine starke Fokussierung auf einen Spieler, das ist auch eine Chance für alle drumherum, Torgefahr zu erzielen.
Den Eindruck hatte man bei den Bayern ja auch anfangs der Saison, dass da auch
eine gewisse Befreiung... Deswegen sehe ich da in der Offensive bei Bayern München ehrlich gesagt kein Problem.
Aber der beste Kopfballspieler gestern, den man dann reingestellt hat zum Schluss, war Manuel Neuer, Stefan.
Ja.
Dann gucken wir nochmal drauf.
Ja. Ich musste da an Jens Lehmann denken übrigens,
ja,
als das Ding im Derby gemacht hat.
Die Szene muss eigentlich in jeden Jahresrückblick, ne?
Ja, aber ich meine, schade, er ist der Einzige, der hochspringt, oder? So richtig.
Ja, er wollte das unbedingt.
Ja.
So, die ganz einfache Lösung.
Die anderen haben halt nur
Ulreich geschaut. Ins Tor, Neuer einen Sturm.
Ist klar. Okay, also.
Nein, Scherz beiseite.
Habe ich schon verstanden, dass du das nicht ganz ernst gemeint hast. Ja, das Bayern-Thema wird uns weiter beschäftigen, wird sicherlich auch ein bisschen, das hast du ja auch antizipiert, durch die Länderspielpause weiter gären. Aber wir haben ja auch eine Frage der Woche gestellt, eine durchaus provokante Frage der Woche. Und deswegen, Jana, bin ich ganz gespannt, was unsere Zuschauerinnen und Zuschauer da so für Meinungen hinterlassen haben. Wie sieht's aus?
Ich verrate es dir sofort, Stichwort provokant, den reiche ich noch kurz nach. Unsere Fans im Netz sind ja auch immer gerne provokant. Zum Thema Sadio Mané habe ich noch was ganz Lustiges gefunden mit einem Augenzwinkern. Bayern-Fans, wenn sie Mané sehen, Google Rückgaberecht bei Spielertransfers, Fragezeichen. Soweit ist es schon bei den Fans. Kommen wir also zur Frage der Woche. Da sieht es ehrlicherweise gar nicht so übel aus. Kriegt Nagelsmann weiterhin die Bayern in die Spur? Da sagen 60% immer noch ja, der Glaube ist da. Nur 40% sagen, er ist mit seinem Latein am Ende. Im Netz heißt es, bei allen Spielen, die Bayern nicht gewonnen hat, gab es aber immerhin die Chance auf den Sieg. Alle hätten theoretisch gewonnen werden können. In der Champions League wurden die Siege gegen starke Gegner eingefahren. Es braucht eine bessere Abstimmung, mehr Konsequenz, eine durchgängige Balance, aber eben keinen neuen Trainer. Ja, und die echte Gradmessung, die kommt dann jetzt in den nächsten Spielen nach der Länderspielpause. Da geht es nämlich dann gegen Leverkusen und Dortmund. Da gibt es also dann die wirkliche Standortbestimmung unter Julian Nagelsmann. Das also aus dem Netz. Hören wir uns jetzt noch Ihre Meinungen zu Hause am Dopafon an.
Er wird sich kurz schütteln, er wird den Mund abputzen und wie ich Nagelsmann kenne, wird er knallhart daran arbeiten, wieder in die richtige Spur zu kommen.
Jedes Mal muss ich mich darüber ärgern, wie die Aufstellung ist und welche Zusammenstellung er während des Spiels hat.
Ich finde nicht, dass der der richtige Trainer ist. Nagelsmann wird maßlos überschätzt.
Der Nagelsmann ist immer noch der richtige Trainer für Bayern München, nur der muss die Spieler mal ein bisschen härter dran nehmen. Die meinen, die Bayern brauchen nur auflaufen, dann gewinnen sie schon. Und so einfach geht das nicht.
Ich glaube, dass die Bayern im Moment zu viele Spieler haben, die hauptsächlich international gesehen werden wollen und die Bundesliga als lästiges Anhängsel sehen.
Ganz interessante Ansatzpunkte. Zum Teil. Ich habe auch, weiß gar nicht genau, wer es gesagt hat gestern, gesagt, wir verlassen uns vielleicht bei den Bayern auch zu sehr auf unsere Qualität. Wenn so Primärtugenden teilweise also in der Bundesliga nicht 100% abgerufen.
Es war ja ganz oft so und auch zu unserer Zeit noch, wenn die Bayern mal gereizt werden, dann stellen sie die Sinne wieder scharf. Und ich glaube, so eine Phase braucht man auch mal, um sich wirklich zu reflektieren, und zwar jeder Einzelne, nicht nur der Trainer, sondern auch die Spieler, um sich wieder zu fokussieren, dass die Bundesliga eben nicht im Vorbeigang erledigt wird, sondern dass man da auch 90 Minuten hart für arbeiten muss. Und ich glaube, da sind sie jetzt gerade angekommen. Und deswegen glaube ich persönlich, ist die Pause gut. Du hast zwar gesagt, eigentlich will man, ich weiß, was du meinst, am liebsten am Dienstag oder Mittwoch wieder spielen. Aber ich glaube, in dieser Phase ist diese Pause für den FC Bayern jetzt Gold wert, dass sich wirklich jeder hinsetzt und daran arbeitet, was man in der Vergangenheit falsch gemacht hat.
Früher hätte die Bayern allerdings schon drei Unentschieden gereicht, um sie zu reizen. Und jetzt kommt noch
das
eine
Problem
Niederlage
ist aber,
dazu.
Die sind ja alle weg. Die kommen ja nach der Länderspielpause erst dann wieder zusammen. So hat man überhaupt gar keine Zeit, irgendetwas zu regeln. Das ist auch das Problem.
Also, ja, aber Julian Nagelsmann hat ja bisher nachgewiesen, dass er ein guter Trainer ist. Dass er ein hochtalentierter Trainer ist, wahrscheinlich sogar einer der besten, die wir in Deutschland und in Europa haben. Was er bisher noch nicht nachgewiesen hat, ist, dass er wirklich ein großer Bayern-Trainer werden kann. Das kann er jetzt beweisen. Die Qualitäten werden sich zeigen in der Krise, ob er den Turnaround schafft.
Ich meine, man darf auch nicht vergessen, dass er ein paar Sachen grundlegend verbockt hat. Das Pokalspiel in Gladbach vergangenes Jahr, das Ausscheiden gegen Villarreal, das sind natürlich alles Dinge, die noch mitschwingen. Die schlechte Rückrunde habe ich eben auch schon erwähnt. Also da muss jetzt einiges passieren. Und die Qualität eines Trainers zeigt sich nicht dann, wenn alles läuft und alles easy ist, sondern dann, wenn Krise ist. Und die nächsten Spiele, Leverkusen, Dortmund, da wird sich zeigen, ob er die richtigen Hebel gefunden hat.
Ja, und was ja schön ist für die Bundesliga im Allgemeinen, sind mal andere Mannschaften oben. Jetzt momentan, heute, Freiburg und Union spielen noch, der BVB nach dem Sieg gegen Schalke gestern. Und darauf wollen wir jetzt kommen. Unser nächstes Thema hier im Stahlwerk Doppelpass. Derbys produzieren Helden. Manchmal sind es ganz junge.
Der Moment der Erleichterung, begleitet von einem Schrei der Erlösung. Ein 17-Jähriger entscheidet das Revierderby zugunsten des BVB. Youssoufa Moukoko und sein erster Derbytreffer. Vierter Sieg in Folge für Schwarz-Gelb im endlich wieder ausgetragenen Duell mit den Königsblauen und ein hartes Stück Arbeit. Als die Zeit davon zu laufen schien, holte Trainer Terzic den bis dahin unauffälligen Anthony Modest vom Feld und beorderte Moukoko ins Sturmzentrum. Und der Bankdrücker? Als wolle er beweisen, dass ein Kopfballspezialist wie Modest verzichtbar ist, weil er es genauso gut kann, trifft selbst mit dem Kopf. Und das kann für Terzic eigentlich nur eins bedeuten. Derby-Held Moukoko ist ab sofort gesetzt. Und Modest muss sitzen. Doch bei all dem Moukoko-Hype soll nicht unerwähnt bleiben, dass die Mannschaft unter dem neuen Trainer plötzlich ungewohnt minimalistisch auftritt. Bereits das vierte 1:0 der Saison für die sonst so spektakulären Dortmunder. Weg vom Erlebnis hin zum Ergebnisfußball? Ist das der neue BVB?
Ist er das? Ein neuer BVB?
Ja, es ist sicherlich ein Teil unserer Analyse gewesen, das Defensivverhalten zu verbessern. Wir haben ja daher auch in der Innenverteidigung Transfers getätigt, die uns besser machen. Weniger Gegentore zu kassieren, das hatten wir vorhin schon das Thema. Da zahle ich jetzt keine 3 €, deswegen brauche ich es nicht aussprechen. Aber wir haben es geschafft, bereits schon 4x0 zu spielen und in dieser Saison einfach eine Stabilität auch zu erreichen, die uns gut tut. Und trotzdem wird dem BVB immer auch ein Offensivgeist, immer auch Mut, immer auch eine gewisse individuelle Qualität ausmachen. Und wir werden auch noch mehr Tore schießen, als wir aktuell tun.
Jetzt haben wir Moukokos Tor ja gerade noch mal gesehen. Wir haben ja auch so ein bisschen in dem Fall auch provokant gesagt, jetzt muss der immer spielen und Modest eher auf der Bank sitzen. Wie ist die Situation rund um Moukoko? Ich habe so ein bisschen wahrgenommen, dass er nicht immer ganz zufrieden war in der Zwischenzeit. Wie macht das der Trainer? Wie handelt er das mit diesem jungen, echten Juwel?
Ja, Edin hat das ja gestern auch nach dem Spiel gesagt. Er unterhält sich sehr, sehr viel mit Youssoufa, gibt ihm sehr viele Tipps. Er ist ein sehr junger Spieler, der auch in so einer Phase sehr eng auch geführt werden muss. Wir von Vereinsseite versuchen, ihn auch immer wieder mitzunehmen. Und natürlich hat er große Erwartungen. Er kommt nun mal aus einer Jugendphase. Er war im Grunde genommen der größte Stürmer, den wir bei Borussia Dortmund im Jugendbereich hatten. Hat alles in Grund und Boden geschossen. Hat die nächste Geschichte gestern geschrieben, mit dem er nämlich der jüngste Derby-Torschütze der Geschichte von Borussia Dortmund ist. Also eine Superlative nach der anderen. Und trotzdem wissen wir, dass Youssoufa erst 17 Jahre alt ist. Wir wissen, dass er Zeit braucht. Die Zeit möchten wir ihm geben. Wir glauben auch weiterhin übrigens, dass er bei uns richtig gut aufgehoben ist. Sein Vertrag läuft ja auch aus.
Glaubt er das auch?
Das glaube ich auch, ja.
Also eher
im Moment
auch.
Hat er zumindest noch nicht unterschrieben. Aber, ja. Aber ich glaube, dass wir weiterhin der richtige Club für ihn sind, weil wir ihn sehr gut kennen, weil wir untereinander ein großes Vertrauen haben. Und ich glaube, weil wir auch mit Edin und dem Trainerteam eine Mannschaft haben, die ihn sehr, sehr gezielt fördert. Und dann ist es doch gut, dass man einen Modest hat und man bringt einen Moukoko. Und am Ende macht der Muki gestern, glaube ich, auch nicht so wahnsinnig viele Ballkontakte gehabt. Aber er war mit diesen 10, die er hatte, am Ende immer gefährlich. Er macht das Kopfballtor. So ist das manchmal.
Und du warst ja auch so ein Jungster.
Nee,
du warst aber auch mit 17 schon oben drin und hast deine Tore geschossen und so weiter. Du kannst es wahrscheinlich nachvollziehen, dass das nicht immer einfach ist, wenn du noch...
Ja, aber
so
er ist ja noch mal eine absolute Ausnahme, der ja schon in der Jugend alle Klassen übersprungen hat und 100 von Toren gemacht hat und jetzt mit 16 schon Profi wurde. Also so ein Talent, den gibt es ja nur ein paar Mal auf der Welt. Und ich war da eher Durchschnitt im Verhältnis.
Aber es ist schon auf, ich glaube, man kann das nicht so richtig vergleichen, ohne dir zu nahe zu treten, deiner Zeit, überragender Fußballer, aber natürlich, was heutzutage alles auf den Jungen einprasselt, medial, aber auch in Sachen Social Media, das ist natürlich kein Vergleich. Deswegen ist es auch wichtig, wie der BVB das Ganze moderiert. Aber es ist, glaube ich, schon eine Frage, die man sich jetzt, die man bewusst stellen kann, weil ich bin auch der Meinung, dass Moukoko jetzt eigentlich spielen muss. Und Jörg hat vorhin bei den Bayern das Leistungsprinzip einberufen und Anthony Modest hat jetzt erst in einem Spiel getroffen. Es ist auch schon ein Stück weit zu sehen, dass er mit dem System fremdelt. Wir haben uns auch mal Statistiken rausgesucht. Beim FC ist es ja so, dass 15 Flanken pro Spiel geschlagen wurden, beim BVB 9. Und das war ja wahrscheinlich auch eine Frage, die ihr euch irgendwie gestellt habt, weil aktuell die Außenverteidiger ja fehlen, die die Flanken so richtig reinbringen. Also muss man da vielleicht ein bisschen umstellen, was das angeht?
Naja, wir haben jetzt schon immer wieder auch versucht, in verschiedenen Variationen nochmal zu spielen, wobei Toni, wenn er dann anfängt, als klassischer Stoßstürmer spielt, und wir haben unsere Flankenanzahl schon deutlich erhöht. Das war auch eine Idee von Edin aus den Halbräumen heraus und gestern übrigens über die rechte Seite, glaube ich, in den ersten 20, 30 Minuten wahnsinnig viele Möglichkeiten über Thomas Meunier, ihn auch zu bedienen. Da fehlt dir ab und zu mal das Quäntchen Glück, dann am richtigen Moment auf dem ersten Pfosten zu sein, dass da mal einer reinrutscht. Ich glaube, das wird sich Toni erarbeiten, aber nochmal, Mucki wird seine Chance natürlich bekommen und wir entscheiden uns nicht heute, wer jetzt gegen Köln spielt. Das ist natürlich auch womöglich für Toni ein ganz spezielles Spiel, dann unser nächstes Bundesligaspiel. Aber Mucki ist richtig nah dran, er gibt Gas im Training und natürlich hat er seine Chance verdient.
Wie siehst du die Situation rund um Modest beim BVB? Ist er für dich bisher, wie das vorhin mal angeklungen ist, ein Top-Transfer, der auch schon hilft? Oder muss er noch besser?
Aber in der Situation,
ja, schon klar.
Die vorhin auch beschrieben wurde, mit dem Zeitdruck, Gelddruck und.
War das auf jeden Fall ein richtiger Transfer? Bin ich schon der Meinung. Und man hat ja gesehen, wie dieses 1-0 gegen Hertha hat ihm richtig gut getan. Er hat sich ja danach auch bedankt, ne, für dieses Vertrauen vom Trainer. Also da sieht man schon, dass ein gewisser Druck drauf ist. Und wenn Stürmer nicht trifft, dann machen die sich immer Gedanken. Ja? Gehen nach Hause, können schlecht schlafen, machen sich Gedanken, oh, ich treffe das Tor nicht, wie auch immer. Wichtig in so einer Situation ist natürlich, dass er weiterhin dieses Vertrauen bekommt, solange er auch für das Team arbeitet. Wir sollten Modest aber auch nicht nur an seinen Toren festmachen, sondern er zieht ja auch zwei Defensive, ja, also zwei müssen ihn irgendwie immer decken, macht die Bälle fest, dass du auf die zweiten gehen kannst, also das ist ja auch eine Qualität, also nicht immer nur Modest sehen und sagen Tor, ja oder nein, schlecht gespielt, sondern er arbeitet ja auch fürs Team, das muss man schon sagen.
Und Moukoko müsste mehr spielen, deiner Meinung nach?
Erstmal muss ich sagen, das Tor war echt Weltklasse, also mit 17 so in der Luft zu stehen, dieses Timing zu haben, auch den Mut zu haben, also das ist schon außergewöhnlich. Ich hoffe für euch, dass ihr den Vertrag verlängern könnt. Das ist ein Megatalent. Muss er mehr spielen? Er fordert das, aber das muss er sich im Endeffekt erarbeiten und das muss der Trainer entscheiden. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wir ihn jetzt in den nächsten Wochen auch mehr sehen.
Also ich habe schon das Gefühl, dass sie in Dortmund ganz gut umgehen können mit jungen Spielern, Sancho, Bellingham und so weiter und so fort. Die habt ihr auch alle in Form gebracht, habt ihr auch alle an Spielen bekommen. Bin ich ganz zuversichtlich, dass das auch mit Moukoko funktioniert.
Die Reihenfolge ist ja jetzt auch gerade noch wichtig oder richtig. Ne? Erst Modest, dann vielleicht Moukoko, der dann reinkommt, der am Ende noch da den Unterschied dann machen kann. Aber man stellt sich mal vor, der kommt jetzt dreimal hintereinander, steht er in der Startelf und trifft auch nichts. So, und dann diskutiert man wieder darüber, ob er denn schon überhaupt so weit ist. Also,
aber ich glaube trotzdem, Toni, Fehler, gerade die BVB-Fans verzeihen so einem Eigengewächs natürlich Spiele eher, die vielleicht nicht so gut sind als ein Modest, der von außen reinkommt. Deswegen hat er, glaube ich, ein bisschen mehr Kredit und ich bleibe dabei. Im nächsten Spiel muss er meiner Ansicht nach spielen, der Starter sein und Modest, wo es gar nicht funktioniert, aktuell derjenige sein, der als Edeljoker kommt.
Ja, halte ich dagegen komplett, weil das Spiel eben gegen den FC Köln ist und das ist ein besonderes Spiel. Die Motivation ist heute schon gegeben für das Spiel, von daher muss Modest spielen.
Wirst du auch sehen, dass er spielt? Auf jeden Fall.
Das ist ein Argument. Wollen wir eine Wette machen? 3 Euro?
Ja, ich wette das.
Boah, das sind aber Einsätze hier. Ja, wow, Wahnsinn. Nein.
3 Euro von ihm wieder haben. Ne?
Ja, okay. Ja. Ist ja für ein gutes Zweck. Machen wir 100 Euro.
Machen wir 100 Euro.
Modest spielt von Anfang an?
Ja, und ich sage, dass Youssef Moukoko von Anfang an.
Und wenn beide spielen, gute Zweck? Dann bezahlst du.
Der
gute Zweck ist natürlich, das geht da rein.
Jetzt muss ich aber den Edin bearbeiten. Ne?
Ob der Edin das jetzt für 100 Euro wechselt, weiß ich nicht.
Weiß ich auch nicht. aber das reicht
auch wieder richtig.
Grundsätzlich ist ja schon so, dass ihr ein ähnliches Problem habt, wie wir gerade auch beim FC Bayern besprochen haben, dass euch einer fehlt, der da wirklich jedes zweite Spiel mal trifft. Leverkusen hat das Problem gerade auch mit Patrick Schick vor allem. Dann kommt Union mit Becker, der trifft relativ häufig. Und wo stehen sie?
Ja. Aber welche Diskussion auf jeden Fall relativ schnell beendet sein wird, ist aufgrund der vielen Spiele, die wir haben werden. Denn wenn wir jetzt starten in 2 Wochen, ja, dann haben wir alle 3 Tage Spiele. Und dann sind wir froh, dass wir doch eine gewisse Breite, auch eine gewisse Vielfalt haben. Ich glaube, keine Mannschaft wird sich in irgendeiner Form...
Ich finde auch, die können gut zusammenspielen auch. Also von den Typen her können die durchaus zusammenspielen. Ne?
Ja, aber der ist erst 17. Ja. Der darf noch nicht mal Auto fahren. Also, wovon reden wir hier? Also du musst
begleitet ihn ja auch, darfst du Auto fahren.
Ja, aber du musst ihn ja auch ein bisschen ranführen. Also den kannst du ja jetzt auch nicht im 3-Tages-Rhythmus bringen, das ist doch auch klar.
Ja, aber er kann, passieren kann, dass der auch durchdreht, dass er denkt, in seinem Umfeld alle Schulterklopfer, du bist der Größte, du musst doch spielen. Ja. Und dann sagt sich der Spieler irgendwann mal, nee, bei dem Verein will ich nicht weiterspielen. Kann auch passieren.
Ja, und das Gefühl Seite, konnte sich ja auch schon einstellen, so ein bisschen, dass da eine Unzufriedenheit da war. Wie sieht es aus? Wie weit ist man in den Gesprächen mit ihm, mit seinen Beratern, was die Zukunft angeht?
Wir sind schon seit geraumer Zeit in Gesprächen und das ist sehr vertrauensvoll und das machen wir alles intern. Und ich glaube, dass beide Parteien wissen, was sie voneinander haben. Dass Youssoufa, glaube ich, aber auch versteht, dass für ihn der nächste Schritt ja natürlich der richtige ist und der vor allem der wichtige, in seinem Alter jetzt einen Club zu haben, der auf ihn baut, der ihm vertraut, der ihm die Möglichkeit gibt zu spielen. Und ich meine, wir haben jetzt auch keinen Stürmer geholt, hinter Haller sozusagen, der einen 4-Jahres-Vertrag unterschrieben hat, um jetzt sozusagen, wenn Haller im Januar wiederkommt, ihm dann noch einen vor die Nase zu setzen. Das haben wir bewusst nicht gemacht, sondern wir wollen natürlich mit Mucki weiter verlängern und am liebsten die Geschichte weiterschreiben.
Aber stimmt, dass ein Angebot vorliegt zur Vertragsverlängerung?
Also wenn wir es nicht schaffen sollten, ein Jahr bevor der Vertrag ausläuft, über wirtschaftliche Dinge zu sprechen, dann hätten wir unsere Hausaufgaben nicht.
Sebastian, wenn du sagst, seit geraumer Zeit sprecht ihr schon miteinander darüber, warum hat das dann bis jetzt noch nicht geklappt? Warum dauert das so lange?
Tja, das sind manchmal so Dinge, die gehören nicht in die Öffentlichkeit. Aber nochmal, dass der Junge jetzt natürlich auch schaut, wie kommt er zum Zug, wie entwickelt er sich weiter, wie setzt man auf ihn, das ist doch klar. Und am Ende müssen natürlich auch ein paar andere Rahmenbedingungen
noch besprochen werden. Wie viel kann er
verdienen? So. Ja, kommt auch dazu. Aber nochmal, ich glaube, das ist alles sehr, sehr gut, sehr vertraut und sehr eng. Und das ist mir wichtig. Dafür brauchen wir die Öffentlichkeit nicht. Wir kriegen das schon hin.
Und wenn wir es mal sportlich beurteilen, würdest du ihm raten, dem Jungen beim BVB zu bleiben? Also ich habe das Gefühl, ja, das
auf jeden Fall
macht doch Sinn,
auf
oder?
Auf jeden Fall. Genauso wie Musiala bei Bayern München. Ist Moukoko beim BVB auch. Die ganze Jugend durchlaufen, er kennt das Umfeld, er bekommt dieses Vertrauen. Das ist alles entscheidend für junge Spieler.
Ja.
Und das bekommt er ja, das hört man ja an deinen Worten oder auch vom Trainer selber. Und also er wird auch unterschreiben. Wollen wir wetten?
Hast du noch Geld in der Tasche, oder?
Ich habe noch Geld, aber da geht
man. Muss natürlich auch mal sehen,
welcher
hat er mit seiner Qualität. Also Bayern München, ja, aber was wird er bei Bayern München? Weitere Alternative wäre Ausland.
Da hat er das gleiche Problem.
Ja, genau. Und was will er jetzt im Ausland mit 17, 18 Nein, Jahren?
Deswegen wäre es ja auch die richtige Entscheidung.
Der soll da bleiben Seiten und sich weiterentwickeln. Und das tut Dortmund gut, das tut der Liga gut.
Ja.
Und
normalerweise macht man ja mit solchen Spielern, dass man die mal so ausleiht, ne? Für ein Jahr oder für zwei.
Dafür ist er, glaube ich, dem BVB zu wichtig.
Philipp Lahm, die sind auch mal ausgeliehen worden, ist schon lange her. Mhm. Aber bei dem besonderen Spieler würde ich sagen, der packt das auch.
Ja, man muss das Erwartungsmanagement, das ist entscheidend. Weil wenn der Junge irgendwann total unzufrieden ist, wenn er nicht immer von Anfang an spielt, dann kommt man natürlich irgendwie in eine Konfliktsituation. Aber ich glaube weiterhin, dass Mucki weiß, dass er an sich arbeiten kann, dass wir ihm helfen auf diesem Weg. Und dass er mit 17 noch nicht auch wirtschaftlich den größten Vertrag unterschreiben muss. Das kann alles noch kommen. Ich glaube, die nächsten sportlichen Schritte sind für ihn entscheidend.
Ein Satz oder einen kurzen Satz, den du vorhin so zwischendrin gesagt hast, ist mir noch aufgefallen, du hast gesagt, wenn Sebastian Haller im Januar wiederkommt, war das nur so gesagt oder habt ihr die Hoffnung, dass es tatsächlich, ist es bisher so positiv verlaufen alles, dass das möglich erscheint?
Also er ist ja weiterhin in seinen Zyklen und die laufen sehr positiv. Er versucht auch zwischen diesen Phasen sehr dosiert und abgestimmt zu trainieren.
Wir haben jetzt auch mal im Stadion.
Genau, wir haben ihn jetzt im Stadion getroffen. Er ist unglaublich positiv. Also schon beeindruckend, wie er, wie seine Familie, wie sein Umfeld mit dieser Krankheit umgegangen ist. Und also ich hatte den Januar einfach mal genannt, um zu sagen, wir hoffen schon, dass er in der zweiten Hälfte des Jahres irgendwann wieder zum Team zurückstößt. Weil das wünschen wir uns alle.
Aber vor allem ist es erstmal entscheidend, dass er gesund wird. Und wann das dann sein wird, das wird die Zeit zeigen. Das können wir heute ehrlich gesagt auch noch keine wirkliche Aussage treffen.
Okay, aber wir freuen uns, dass es bisher offensichtlich, sofern man das bei dieser Diagnose sagen kann, eben positive Zeichen gibt. Ja. Und wir drücken da weiter die Daumen für Sebastian Haller, dass die Heilung da weiter so fortschreitet. Wir haben ja auch gehört, Marco Reus, nicht so schlimm wie befürchtet über ihn und über das, was so ein 3-4 Wochen Fehlen ausmacht. Für den BVB wollen wir auch gleich noch ein bisschen sprechen. Nach einer Pause. So sieht es hier aus, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in München. Das Airport Hilton und so von innen. Ajo von Adel und Band. Und das ist unsere Runde heute. Sebastian Kehl hier. Wir sind mitten in der Diskussion über den BVB nach dem Derby gestern. Und Stefan und ich waren kurz vor der Tür, um mal zu gucken, wie sich das Wetter entwickelt. Machen wir öfter mal in der Werbepause. Und da haben wir über was gesprochen, was dir noch auf dem Herzen liegt. Weil wir hatten ja auch die Diskussion vorhin über Julian Nagelsmann, den Umgang mit Stars. Und oft ist es ja nicht nur der Cheftrainer, sondern das gesamte Team. Und beim BVB haben sie da eben... Sind Sie auch gut aufgestellt, was das
ist? Ja, also es liegt mir nicht am Herzen, aber dass Sie den Peter Hermann eben im Trainerteam haben, das ist ein ganz entscheidender Baustein eben für diesen jungen Trainer. Richtig?
Ja.
Ja, schau, mehr brauche ich nicht sagen.
Sehr gut.
Dann haben aber das war ja bei Bayern München auch damals so mit Hermann Gerland. Ne? Ja. Oder Peter Hermann, wie gesagt, der jetzt bei euch im Trainerteam ist. Das ist so wichtig in der Kommunikation mit den jungen Spielern, mit dieser Erfahrung, das ist Gold wert.
Warum nimmt Hansi Flick Hermann Gerland mit zur WM?
Genau.
So. Bei Schalke schade, dass der beim FC Bayern nicht mehr
bei Schalke, da ist. Bei Schalke war es auch so in der Zweitligasaison. Da haben sie dann im Februar und im März Peter Hermann dazu geholt und haben tatsächlich auch gesagt, Leute, das ist ein, also an die Mannschaft, Leute, das ist ein Signal, wir meinen das wirklich ernst. Wir versuchen jetzt hier...
Wie klasse muss der dann sein, dass der BVB dann einen Trainer von Schalke holt?
Ja.
Also. Der ist klasse, oder?
Ja, ist wirklich klasse. Einfach ein super Typ, hat eine total gute Art, auch mit den Spielern umzugehen, packt sich die Jungs nach dem Training auch immer noch mal, macht auch Einzeltraining. Und es geht bei ihm auch gar nicht darum, ob das jetzt ein Mats Hummels ist oder ein Youssoufa Moukoko. Am Ende spricht er die auf seine Art einfach an und da unglaubliche Akzeptanz im Team. Und das war ja auch etwas, was Edin sich gewünscht hat. Er kannte Peter schon ein bisschen länger.
Ja.
Und die Zusammenstellung des Trainerteams ist total wichtig.
Wir haben vorhin schon kurz über die Verletzung von Marco Reus gesprochen. Es ist offensichtlich nicht ganz so schlimm, aber natürlich, Jana, hast du ein bisschen im Netz geschaut, was es da so gab für Reaktionen nach dieser wirklich schwer anzuschauenden Szene gestern im Derby.
Ja, man muss ja sagen, es war jetzt gar nicht mal wirklich ein Foul, sondern einfach nur ein Zweikampf mit Schalkes Florian Flick. Einfach ungünstig gelaufen für Marco Reus, der da wirklich übel umknickt. Und man hat ja direkt auf dem Spielfeld schon gemerkt, das muss was Schlimmeres sein, denn er hat sich wirklich lautstark über Schmerzen dann beklagt. Und die erste Reaktion kam dann tatsächlich von einem, der direkt daran beteiligt war, nämlich eben Schalkes Florian Flick.
Ich weiß gar nicht genau, wie ich ihn getroffen habe. Wahrscheinlich mit meinem Knie, weil da habe ich auch eine offene Stelle. Aber im ersten Moment habe ich es natürlich nicht so wahrgenommen. Und natürlich, ja, gute Besserung da auch. Ich hoffe, dass da nichts Schlimmes ist. Ja, war auf jeden Fall keine Absicht.
Ja, die kann man ihm bei dem erneuten Sehen der Bilder auch wirklich nicht unterstellen. Deswegen auch von uns natürlich nochmal alles Gute an Marco Reus an dieser Stelle. Aber wir haben ja eben schon von Sebastian Kehl gehört. Die WM ist erstmal nicht in Gefahr. Ausfallzeit rund 3 bis 4 Wochen. Und da muss man sagen, bei Marco Reus weckt das ja immer ganz schnell wirklich unschöne Erinnerungen. Denn er hat wirklich eine Verletzungsakte, die lässt sich sehen. Wir haben mal die letzten Verletzungen zusammengefasst. Unvergessen natürlich das Verpassen der Weltmeisterschaft 2014. Das Ganze ja dann auch noch mit dem WM-Titel am Ende, den er dann nur eben aus dem Krankenbett verfolgen konnte. Dann die EM 2016 hat er ebenso verletzungsbedingt verpasst. Die letzte EM 2021 hat er dann freiwillig drauf verzichtet, weil er sich eben auf seine Fitness konzentrieren wollte. Insgesamt stehen bei ihm 49 verletzungs- oder krankheitsbedingte Ausfälle zu Buche. Das ist schon eine echt ordentliche Akte. Deswegen, wenn er sich auf dem Spielfeld verletzt, denkt man direkt an etwas Schlimmeres. Er hat sich selbst dann auch direkt gestern noch auf Instagram aber zu Wort gemeldet, hat gesagt, ich komme zurück, so wie ich es immer gemacht habe, ich gebe nicht auf, und natürlich auch noch Gratulation an die Mannschaft für diesen Derby-Sieg. Die Mannschaft hat ihm auch direkt nach dem Sieg noch Grüße aus der Kabine geschickt, hier mit dem Trikot von ihm, und haben den Derby-Sieg also Marco Reus gewidmet, dem Kapitän. Und selbst vom größten Rivalen aus Gelsenkirchen kam: Puh, das sah nicht gut aus, und eine gute Besserung an Marco Reus, dem wir uns nur anschließen können. Wir machen jetzt hier weiter mit unserer neuen Schiedsrichter-Rubrik. Da fragen wir doch mal den Schiri.
Da fragen wir doch mal den Schiri. Wird präsentiert von Das Örtliche. Ohne Schiris fehlt uns was.
Danke, Tommy.
Und da fragen wir nicht irgendeinen, sondern den Mann, der gestern das Derby geleitet hat. Einen der Besten, den wir haben. Wir freuen uns sehr, dass er hier bei uns in der Runde ist. Hier ist Dr. Felix Brüch. Hallo. Stefan, das war fast lauter als bei dir vorhin, oder?
Was war?
Das war fast lauter, der Applaus, als bei dir vorhin.
Nö.
Felix hat es nicht weit hierher, ne? Deswegen der Besuch hier direkt in der Runde. Es ist das erste Mal, dass wir im Rahmen dieser Rubrik Schiri direkt hier haben. Wie war es denn gestern, das Derby? War es schwierig? War, glaube ich, das fünfte in deiner Karriere, ne?
Genau, das fünfte. Und ich fand es überraschend ruhig. Ja, ich hatte es ein bisschen ruppiger erwartet, intensiver. Ich mache mir immer so ein bisschen meine Gedanken vom Spiel, denke mich so ein bisschen in den Trainer rein, wie würde ich so das Spiel angehen, damit ich nicht ganz völlig überrascht bin. Und ich hatte so ein Spiel erwartet, ja, Schalke eher defensiv, aber ein Tick mehr Stress hatte ich erwartet.
Mit der Spielleitung zufrieden gewesen gestern?
Ja, sehr. Nicht nur, weil wir gewonnen haben, aber nein, Felix hat, finde ich, ein sehr gutes Spiel gestern gemacht auch, hat sehr viel Ruhe drin gehabt. Gab ein, zwei Situationen, Rudelbildung, nochmal eine kurze zumindest, aber ich finde, ganz souverän mit der Partie umgegangen und so, wie wir dich eigentlich auch kennen, auch im Umgang mit den Spielern, das ist ja wichtig, gerade in so einem Duell, das gut zu managen, das hat er gut gemacht.
Ist denn dieses Derby eines der schwersten Spiele, die man kriegen kann, grundsätzlich von allem, was da drumherum auch passiert und auf dem Feld, wie gesagt, gestern paar so kleine Rudelbildungen, aber wir haben da ja auch schon anderes erlebt. Ist das schwierig,
absolut, dieses Duell? Ja, das ist eines der größten Spiele, die wir in Deutschland haben, auch gerade für mich, weil ich ja die Bayern nicht pfeifen kann, ich komme ja aus München. Und man merkt schon die Wucht des Ruhrgebiets da in diesem Spiel, ja, die Fanlager. Ich habe auch gestern gesehen, viel Pyro auf der Tribüne, auch ums Stadion herum war einiges los. Also das ist schon ein dickes Spiel, ja.
Nimmst du dir dann irgendwie was vor? Also früh für Ruhe sorgen, früh Karten zeigen oder lässt es auf dich zukommen? Ich würde mich einfach, interessiert mich, wie du da reingehst in so ein Spiel. Du hast gesagt, okay, du antizipierst schon ein bisschen, aber dann, wenn das Spiel mal beginnt, kann es ja auch anders laufen, als man sich es vorstellt.
Genau, ja. Ja, das ist eben die große Schwierigkeit. Ich lege den Ball in die Mitte für 80.000 und es geht los und ich weiß überhaupt nicht, was passiert. Deswegen versuche ich halt so ein bisschen zu antizipieren. Gestern haben wir ausgemacht, oder intern, ganz wichtiges Ruhe. Ja, die Ruhe in der Kommunikation, auch in den Gesten, dass wir nicht noch mehr Hektik ins Spiel reinbringen, die eh schon da ist. Und ja, gut, ich muss dann eben auch abwarten, was passiert. Ja, ich habe dann gemerkt, dass Schalke sehr defensiv spielt und es dann so ein eher statisches Spiel war, dass Dortmund die Räume gesucht hat und mit so Pässen versucht hat, in die Gasse zu kommen. Aber Schalke natürlich auch auf schnelle Ballverluste gewartet hat. Dadurch waren Kontersituationen ein Thema und auch vielleicht taktische Fouls. Und so habe ich halt das Spiel so verfolgt und klar, mit dem 1-0 hat sich dann alles völlig verändert, die ganze Statik des Spiels. Und da musste ich wieder richtig hochfahren die letzten 15 Minuten, um es unter Kontrolle zu halten.
Am Anfang war eine Situation, wo der Torwart rauskam, Larsson dann fault oder auch nicht. Es war ja knapp abseits. Was wäre gewesen? Wäre es ein Foul gewesen? Wäre es eine rote Karte gewesen? Habe ich mich so im Nachhinein gefragt, ob der überhaupt berührt wurde.
Korrekt, also das war eine schwierige Szene und genau das war das Problem. Schalke dann eben mit dem Umschalten und der Kontersituation. Also ich hätte eigentlich eher gedacht, das war ein Foul und eine rote Karte. Ich habe dann aber auch mit dem Torwart gesprochen, mit Alex Meyer, und ja, auch gesehen im Fernsehen, dass er wohl gar nicht den berührt hatte. Und ich hätte wahrscheinlich rot gegeben und dann hätte ich wahrscheinlich rauslaufen müssen und müssen mal angucken müssen. Also ich war wirklich froh, dass es abseits war und auch damit richtig
so hätte das Spiel auch kippen können, schon mit einem Mann weniger vielleicht, ne?
Klar.
Aber dafür haben wir den Video Assistant Referee.
Der, ja, manchmal leider.
Eingeordnet.
Ja, wunderbar.
Also in dem Fall wird es gut funktioniert.
Ja, es gab ja in den letzten Wochen auch so viele Diskussionen über den Video Assistant Referee. Peter Sippel hat ja auch gesagt, jetzt mal, ja, okay, wir haben jetzt auch Fehlentscheidungen zugegeben. Wir müssen da auch offensiv sein. Wie siehst du das als Schiedsrichter selbst? Ist das der richtige Weg, um letztlich noch mehr Akzeptanz für euren Job zu bekommen, oder siehst du es kritisch?
Nee, ich sehe das ganz genauso. Ich finde es ganz wichtig, dass wir auch zu unseren Fehlern stehen, und ich glaube, das schützt auch ein bisschen oder bringt auch mehr Akzeptanz. Wir alle machen Fehler. Ja, wir sind am Sport Beteiligte. Ich denke mal, es gab nie ein Spiel, das wirklich perfekt war, auch so von uns. Ja, es gibt immer was zu verbessern, und darüber müssen wir reden. Wir Schiris müssen dann gucken, dass die entscheidende Situation richtig ist, so wie gestern das Tor muss sitzen. Und es darf dann nicht noch ein Elfmeter fehlen für Schalke beim 1-0. Ja, beim 5-0 wäre das alles ein bisschen anders, ein bisschen entspannter. Aber wir waren am Montag auch bei der Managertagung, haben mit euch gesprochen. Und da war ganz klar die Botschaft, besser ist es, zu den Fehlern zu stehen, die auch dann wirklich klar zu benennen und daraus eben auch die Lehren zu ziehen für die Zukunft.
Was ist denn bei dieser Managertagung, was habt ihr da im Detail besprochen oder etwas, damit wir ein bisschen uns vorstellen können, um was es da geht, wie da der Austausch ist?
Also es war wirklich ein guter Austausch. Ja, zum einen mal haben wir auch ein bisschen um Verständnis geworben für unseren Job, für die Komplexität. Du hast es vor kurzem mal hier im Doppelpass ziemlich gut gesagt. Ja, meine, die Aufgabe wird immer schwieriger, das Spiel wird immer schneller und auch die Szenen werden immer kniffliger. Gerade so diese Situation, Sichtfeld abseits, steht der Spieler wirklich im Sichtfeld, behindert er den Torwart, das ist auf dem Platz ganz, ganz schwer zu sehen. Und gerade bei den Managern gibt es ja auch einige ehemalige Torhüter, so Schmadtke, Piekenhagen und Wehlmann. Und da haben wir darüber gesprochen, ja, ab wann ist eben die Sichtbehinderung wirklich auch dann strafbar, und versuchen dann auch da eben auch die Regelauslegung anzupassen, auch gerade Handspiel. Ja, das wird immer eine Diskussion geben, weil es wirklich im Spiel auch ganz schwer zu erkennen ist, war es eine Absicht oder war es eben nur ein Unfall mit der Hand. Und der Ausschuss war ziemlich gut. Wir haben dann am Donnerstag nochmal intern uns über diese Ergebnisse unterhalten, hatten dann so eine Videokonferenz, alle Schiris. Und finde ich, es hat gewirkt. Ja, bisher läuft der Spieltag ziemlich gut für uns, und das freut uns natürlich auch, uns intern auch.
Habt ihr da dann, Felix, würde mich mal interessieren, in dieser Managertagung auch so ein bisschen Leitlinien vielleicht nochmal in die Hand gebracht bekommen? Weil dieses Thema Handspiel, das ist ja immer noch für viele fraglich, auch in der Zusammenarbeit mit dem VAR. Wann geht er jetzt raus, wann geht er nicht raus? Gibt es da irgendwie neue Erkenntnisse, die ihr daraus nochmal gewonnen habt? Oder was wünschen sich vielleicht auch die Manager oder Sportdirektoren?
Ja, natürlich haben wir über das Handspiel gesprochen. Ja, gerade so eine Szene wie jetzt bei Hertha gegen Leverkusen, wo der Spieler quasi auf der Torlinie mit dem Handspiel das Tor verhindert. Es ist ganz schwer, ihm eine Absicht zu unterstellen. Er hat das Handspiel clever gemacht und wahrscheinlich hat er es auch mit Absicht gemacht. Aber das zu erkennen, ist ganz kompliziert. Aber natürlich haben wir dann gesagt, also wenn es ein Tor geworden wäre und die Hand ist so weit draußen, dann müssen wir da reingehen und müssen wir das auch bestrafen. Ja. Und solche Sachen einfach mal zu diskutieren, tun auch uns gut, weil wir Schiris brauchen auch so ein bisschen Input aus dem Fußball. Wir wollen ja auch in den Fußball reinhorchen. Jetzt auf unserem Lehrgang dieses Jahr war da Manuel Baum. Auch da haben wir gesprochen über Taktik von Mannschaften, ja, wie ich ein Spiel ran, wie ist so die Struktur in der Mannschaft, die Führungsspieler, ja, für mich war es früher Sebastian oder früher wäre es auch der Stefan, der Spieler gewesen, an den ich mich wende als Bezugsspieler, dass wir eben so ein Spiel aufbauen. Wir hören da schon rein und versuchen uns zu verbessern, und in dem Sinne war eben auch dieser Montag für uns sehr wertvoll.
Wie ist es denn aus deiner Sicht, Sebastian, dieser Austausch? Hat sich da was getan? Gibt es da mehr Zusammenarbeit, weniger gegeneinander, oder wie wird
es? Auf jeden Fall. Also diese Zusammenarbeit ist deutlich intensiver, deutlich besser geworden. Ich bin ja auch ein Teil der DFL-Kommission. Dort sind wir regelmäßig mit der Führung der Schiedsrichter zusammen. Ich meine, strukturell hat sich auch eine Menge getan bei euch. Ich glaube, es wird alles noch sehr professionalisiert. Und trotzdem gibt es an der einen oder anderen Entscheidung auch mal einen Graubereich. Ich glaube, das darf man nie vergessen. Ein Schiedsrichter wird nicht immer schwarz und weiß haben. Beim Abseits haben wir es womöglich irgendwann mal, die neue WM-Technologie kommt. Aber ich glaube, ein Handspiel ist in irgendeiner Form dann auch ab und zu noch mal ein Stück weit Auslegungssache. Und ich habe das trotzdem in Berlin natürlich auch gesehen, und über solche Situationen wird gesprochen. Bei uns war auch ein Handspiel, was ich als Handspiel hätte gesehen. Ich glaube, da mehr Hilfestellung, Kommunikation zu haben, Klarheit zu haben, ist für die Zuschauer auch wichtig, weil die können es am Ende nicht verstehen, warum ist das in Berlin eben kein Handspiel, warum gab es keinen Elfmeter. Und ich glaube, da arbeitet man gemeinsam, damit man nicht gegeneinander arbeitet. Das ist wichtig.
Manuel Griffe hat gestern bei den Kollegen vom ZDF, beim aktuellen Sportstudio, gesagt, die Schiedsrichter würden sich alleine gelassen fühlen im Sinne von, Wir kriegen nicht ganz klare Richtlinien, was ist jetzt dann zum Beispiel Hand oder was ist Absicht und so weiter. Gehst du da mit oder ist das nur seine Meinung?
Nee, eigentlich nicht. Also ich habe es ja gerade schon gesagt, wir haben uns Donnerstag nochmal alle verbunden, hatten eine Videokonferenz, alle Schiris, alle Videoschiris und Rundliga-Schiris, die am Wochenende eingeteilt waren, und dann haben wir eben über die Ergebnisse vom Montag gesprochen, aber auch über andere Themen. Also wir kommunizieren intern sehr viel, was jetzt nicht unbedingt immer jeder erfährt, aber das machen die Mannschaften ja auch. Wir erfahren ja auch nicht mehr, was die Mannschaften was besprechen. Also das stimmt nicht, und wir arbeiten. Ja, wir haben auch gemerkt, dass die ersten Wochen unruhig waren. Das macht uns ja auch keinen Spaß. Ja, da sind wir auch nicht zufrieden, wenn es so läuft. Aber wir arbeiten dran und versuchen eben Lösungen zu finden für die Zukunft.
Dann wünschen wir dabei weiter viel Erfolg und vielen Dank, dass du den Weg, den kurzen Weg hierher, weil du aus München kommst, hier zu uns in die Runde gemacht hast. Viel Glück, meine Damen und Herren. Dankeschön. Das war unsere Rubrik. Dann fragen wir doch mal den Schiri, und der hieß heute Dr. Felix Brüch. Dankeschön.
Da fragen wir doch mal den Schiri. Wurde präsentiert von Das Örtliche. Ohne Ö fehlt dir was.
Souverän gemacht, Felix. Kurz Besuch hier bei uns in der Runde. Es gab noch das Lob von Sebastian. Ganz souverän gemacht. Hat er auch in der Tat, wie gestern das Spiel, wie die Leitung des Spiels auch. Kommen wir nochmal zu einem Thema, was dich, glaube ich, auch unter der Woche ein bisschen aufgeregt hat. Die Deutung der Reaktion von Mats Hummels nach Spielende mit dem erhobenen Zeigefinger. Da war viel Diskussion drin. Meinte er damit Marco Reus? Meinte er einzelne Spieler? Warum hat er sich da so, seine Körpersprache angeht, auf dem Feld gezeigt? Wie würdest du das jetzt mit ein bisschen Abstand einordnen?
Ganz ruhig, ja, und ganz entspannt, denn am Ende wollen wir das doch. Es sind zwei Führungsspieler, es ist unser Kapitän, unser Co-Kapitän. Beide waren sehr enttäuscht über die Niederlage gegen Man City, gegen eine der besten Mannschaften der Welt. Und trotzdem haben wir es bis zum Schluss richtig, richtig gut gemacht. Und ich weiß, dass wir natürlich am Ende in den letzten 10 Minuten vielleicht ein Stück weit passiver geworden sind. Das passiert aber gegen so eine Mannschaft mal, die auch dann nochmal eine Offensive einbringt. Und was aus diesem Thema dann wieder gemacht wird, ein grundsätzlicher Konflikt auch bei den Kollegen, dann wird wieder alles aus 7 Jahren herausgewühlt und das grundsätzlich da ein Unverständnis, das ist überhaupt nicht der Fall. Die beiden verstehen sich gut. Mats Hummels hat übrigens am Abend und ich glaube 2 Tage später nochmal einen Post abgegeben, wo das Verhältnis der beiden noch einordnet. Und ich finde, damit ist es gut. Es ist vor allem auch nicht so, dass der Rest auch nicht gewinnen will. Also es ist jetzt nicht so, dass irgendeiner das Gefühl hat bei Borussia Dortmund, dass der Mats der Einzige wäre, der gewinnen möchte. Das machen wir schon alle gemeinsam und wir haben hohe Erwartungen an uns. Und daran lassen wir uns auch messen.
Das ist der Post. Normalerweise äußere ich mich nicht zu diesen Falschmeldungen. Dieses Mal mache ich es dann doch nochmal. Sowohl mit Marco als auch mit Emre ging es in Manchester nicht um individuelles Fehlverhalten, sondern um mannschaftliches Passivwerden in den letzten 15 Minuten. Ich verstehe nicht, warum sich einige Medien, ich glaube, da ist vor allem die Bild gemeint, Jörg, weil du jetzt hier sitzt, da so deutlich positionieren. Du darfst ja, aber gerne auch eure oder deine Haltung da nochmal verteidigen.
Ich glaube, dass die Geste ein bisschen unglücklich gewesen ist. Also auf jemanden zuzugehen mit erhobenem Zeigefinger, das lässt schon den Schluss zu, dass es dann eine persönliche Geschichte ist zwischen diesen beiden und dass es nicht um die
Mannschaft geht. Aber weißt du, dass es um ihn ging? Oder vielleicht hat er einfach nur aufmerksam machen, warum verlieren wir dieses Spiel in dem Moment eigentlich? Warum
sind wir nicht? Da ist dann ja darüber diskutiert worden und Mats hat das dann ja auch klargestellt. Trotzdem, ich fand die Geste unglücklich, kann sie aber verstehen nach einem solchen Spielverlauf. Ich meine, ihr habt ja wirklich gut gespielt, verdient geführt und dann kippt das Spiel innerhalb der letzten 10 Minuten, dass da bei allen Beteiligten die Emotionen hochkochen und man auch nicht darauf achtet, ob man jetzt so macht oder vielleicht sogar noch eine ganz andere Geste. Verständlich.
Aber das war doch Kindergeburtstag. Also wenn ich Olli Kahn damals mit Herzog oder...
Absolut.
Oder, ne? Aber das war doch ein jetzt darf man noch nicht mal einen Zeigefinger heben. Ne? Wenn der den an die Wäsche gegangen wäre, dann hätte man nur sagen können, hey, das ist der Kapitän, ne? Aber so finde ich, das zeigt, dass die Truppe lebt, genau, dass sie untereinander diskutieren. Und wenn sie sich dann noch so schön ausdrücken, ne, mit tollen Worten, das müssen sie eigentlich gar nicht.
Das kannst du ja auch.
Besser als Fußball spielen.
Nee, hör auf. Ja, trotzdem klar. Also man weiß, dass die Bayern jetzt nicht das allerbeste Verhältnis haben. Freundschaftlich müssen sie aber wahrscheinlich auch nicht. Bei den Bayern ist in der Kabine, glaube ich, auch nicht jemand, jeder eng befreundet. Ich finde gut, dass Mats Hummels... Dafür ist er intern vielleicht auch nicht der allerbeliebteste, dass er Dinge anspricht, dass er klar kritisiert und auch sagt, dass es so nicht in manchen Momenten weitergehen kann. Die Leistung ging da ein bisschen unter, weil das war wirklich ein überragendes Spiel, über 80 Minuten in Manchester. so, aber diese Haltung, die er hat, dieses Gewinnen wollen, 95 Minuten lang, und da fand ich aber ein bisschen unglücklich die Aussage von Ihnen, Sebastian, da dann zu sagen, man kann nicht über 90 Minuten komplett verteidigen und alles.
Aber dafür haben Sie halt auch noch keinen Fußball gespielt, und wenn man jetzt mal den Olaf Thon oder den Stefan Effenberg fragt, wenn man sagt, man spielt 90 Minuten gegen Man City, man ist nicht in der 90. Minute immer noch in der Lage, jeden einzelnen Flanke, jeden einzelnen Pass zu verhindern. Das ist nun mal nicht
möglich. Bei der Mats Hummels hat ja auch Fußball gespielt, der spielt ja noch Fußball.
Und er sagt das ja offensichtlich,
dass er sich das wünscht. Er sagt, dass er sich über 95 Minuten wünscht.
Patrick, so. Also, das sieht man doch bei Schalke auch. Die ganze Zeit verteidigen, das schaffst du nicht. Also du musst Akzente nach vorne setzen, und das hat der BVB nicht gemacht, und das hat Schalke jetzt gegen BVB auch nicht mehr gekonnt.
Also der FC Augsburg hat es gestern auch geschafft, 90 Minuten plus 5 zu verteidigen und 1:0 zu
haben einen guten Tag gehabt.
Ja. Entscheidend ist ja auch einfach, dass so eine Geste, gut, mit dem Zeigefinger, okay, aber so ein Verhalten oder so eine Geste oder so eine Emotion, die gehört doch zum Fußball dazu. Ob das jetzt irgendwie in der Jugend ist oder beim Hobbyfußball oder auch in der Bundesliga, da darf man sich doch mal so irgendwie äußern gegenüber dem Mitspieler. Aber sehe ich das falsch?
Du absolut richtig.
Hat er sich das nicht auch mit seiner Leistung in der Saison
das sind Emotionen
erarbeitet?
Dann hebt man mal den Zeigefinger, was auch immer gesagt wird. Ist ja immer im Sinne der Mannschaft, immer im Sinne des Erfolgs. Und dass man mal sauer ist, denn nach so einer unglücklichen Niederlage, ist doch...
Ja, muss man sogar sein. Also wenn da jetzt alle Friede, Freude, Eierkuchen vom Platz gehen würden nach dem 1:2, nach dem Spielverlauf, dann wird irgendwas nicht stimmen, glaube ich.
Wie gut,
Jatu?
Ja. Und meine Aussage hat sich übrigens nicht darauf bezogen, dass ich nicht auch enttäuscht war und dass ich sauer war und dass uns ein Punkt mindestens dort richtig gut getan hat, auch wenn man die Konstellation in der Tabelle mal anschaut. Also verärgert waren wir alle. Es geht nur darum, dass man am Ende versucht, die Dinge trotzdem ein bisschen einzuordnen und das ein bisschen zu differenzieren.
Ja, Mats Hummels also, Leistung diese Saison.
Ja, mal eine
Frage dazu.
Wir haben ja auch schon mal andere Finger gezeigt.
Also. Weiß ich
nicht. Ja. Zeig mir mal kurz,
welchen. Wer war das denn nochmal?
Hat mich meinen Job gekostet in der Nationalmannschaft. Aber es gibt doch Schlimmeres als sowas, ehrlich.
Ja, lass uns noch ein bisschen über Mats Hummels reden. Ich habe das Gefühl, er hat irgendwie auch wahrscheinlich durch die Transfers, die da kamen im Sommer, nochmal richtig angegast beim BVB. Also momentan ist er doch...
Er sieht es ja als Motivation auch. Und er ist in herausragender Verfassung, auch körperlich wieder. Ja. Das ist ja die Basis für ihn. Und er zeigt das, dass er eine Persönlichkeit ist, darüber brauchen wir nicht reden, aber ich finde, gegen Manchester hat er sehr, sehr gut gemacht, jetzt im Derby auch, also er muss es halt halten von der Fitness, ne? Und dann denke ich schon, ist es auch ein gesetzter Spieler, also Dortmund kann froh sein, dass sie ihn haben. Und die anderen zwei übrigens auch, ein Süle oder ein Schlotterbeck, die ja auch von ihm noch ein Stück weit lernen können.
Und dann kommt die Diskussion natürlich auch über die Nationalmannschaft wieder auf. Ist ja klar, jetzt Kaderbekanntgabe von Hansi Flick. Ja. Mats Hummels ist da nicht drin, die anderen beiden schon aus der Innenverteidigung. Würdest du sagen, wenn er so weitermacht, muss er mit nach Katar? Weil viele haben ja gesagt, die Zeit von Mats ist vorbei und so weiter. Also er belehrt uns da vielleicht eines Besseren gerade.
Leistungsprinzip, oder? Leistungsprinzip. Wenn er die Leistung weiterhält, dann wird er mit Sicherheit mit zur WM fahren. Wir haben da das deutsche Aufgebot, da können wir schon Reus wieder rausnehmen. Kommt ein anderer dazu, vielleicht
Götze. Wieder rein.
Ja, nein, ist das vielleicht Götze. Also da kann auch noch auf dem Weg zur WM ganz viel passieren und da wird auch noch viel passieren.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja nicht das finale Aufgebot jetzt für die beiden Nations League-Spiele, die anstehen. Bella Kotschap ist zum Beispiel drin, den will Hansi Flick ein bisschen sehen, ein bisschen testen, hat ja auch einen großen Sprung gemacht und Mats Hummels muss er nicht mehr sehen und gucken, wie er in diese Mannschaft reinpasst. Nach aktuellem Leistungsstand, finde ich, sollte man ihn mitnehmen. Ich bin selbst ein bisschen überrascht positiv, weil ich ihm das nicht zugetraut habe, so stark nochmal zurückzukommen. Wir waren alle ein bisschen überrascht in der Schweiz im Trainingslager, wie fit er zurückkam und jetzt geht er aktuell mit absolut gutem Beispiel voran, gewinnt 70% und mehr seiner Zweikämpfe. Also
gestern zweikampfstärkster Spieler beim BVB. Genau. Hat ihn das ein bisschen gepiekst?
Ja, auf jeden Fall. Und es überrascht mich aber auch nicht, wie Mats reagiert, weil ich weiß, dass Mats alles tut für den Erfolg und am Ende auch das letzte Jahr ihn sehr gewurmt hat. Er hat selber gesagt, im letzten Jahr habe ich nicht die Verfassung gehabt, ich habe nicht die Leistung gebracht, die ich von mir selber erwarte. Er hat auch mal den Satz gesagt, ich würde auch mit mir nicht selbst nicht verlängern. Also ich glaube, er kann seine Leistung schon sehr gut einschätzen. Und in diesem Jahr hat er dann trotzdem gezeigt, dass wir ihn mehr als brauchen. Und genau das, was wir versucht haben, mit einem jungen Schlotterbeck jemanden dazu zu holen, mit Süle und mit ihm auch eine Stabilität zu gewinnen. Das tut der Mannschaft gut, das tut unserer Struktur der Truppe gut, das gibt der Mannschaft auch Führung. Und ich wäre nicht böse darum, wenn Hansi Flick am Ende in der Innenverteidigung drei Spieler den Dortmunder Block hinten stellt. Ich würde es ihm auch wünschen. Und wenn er seine Leistung bringt, sehe ich ihn auch auf einem richtig guten Weg.
Dann machen wir an dem Punkt eine kurze Pause und sind gleich wieder zurück hier im Stahlwerk Doppelpass. Wir haben noch jede Menge Themen, unter anderem Rose Rückkehr nach Gladbach mit RB, mit viel Unruhe da auf den Rängen, auch teilweise unschöne Spruchbänder. Da haben wir vieles gesehen, was uns nicht so gut gefällt. Gleich Thema hier im Stahlwerk Doppelpass. Der Stahlwerk Doppelpass aus dem Airport Hilton. Wir sind mitten in der Diskussion über den BVB und gleich auch noch ein bisschen über S04 sprechen. Wir haben vorhin schon über Moukoko und seine mögliche Vertragsverlängerung gesprochen. Es gibt ja noch ein paar andere Verträge, die auslaufen.
Ja, Sebastian hat ja eben gesagt, dass Mats Hummels selbst gesagt hat, mit mir würde ich aktuell nicht verlängern. Das hat er im Sommer gesagt.
Schon ein paar Wochen her.
Was ist denn jetzt mit Mats, aber auch mit Marco Reus? Sind ja beide die zwei.
Da kann ich mich ja nur wiederholen, habe ich in den letzten Wochen, und das wissen Sie ja ganz genau.
Aber die Zuschauer hier.
Ja, genau. Ich habe schon gesagt, dass wir da auch in sehr engem, vertrauensvollen Verhältnis sind. Die Jungs sind sehr, sehr lange bei Borussia Dortmund und wir werden da zu gegebener Zeit drüber sprechen.
Okay. Unbefriedigend, aber gut.
Ich habe gedacht, du holst mehr raus.
Ja.
Ja, gar nicht so einfach.
Mehr war nicht drin.
Ja. Die
Frage kommt zu häufig.
Ja, im Winter kann man sie ja nicht zusammensetzen, ne? Wenn die beide hoffentlich aus BVB-Sicht bei der WM sind.
Die haben ihr Telefon dabei.
Ja.
Und danach wird es teuer, wenn die als Weltmeister zurückkommen.
Ja, oh, du bist noch
Optimist. Ja, du bist schon
ja, sehr gut.
Ganz weit.
Sehr gut. Lass uns noch ein bisschen über Schalke sprechen. Es gab eine wirkliche Chance gestern. So,
aber zu wenig.
War zu wenig aus deiner Sicht?
Ja, vielleicht den Möglichkeiten geschuldet. Man hat sich auf die Defensive konzentriert. Und da sehen wir die Chance auch. Oh nee.
Ja.
Konter. Kleine Chance. Also,
kleine Chance, ja.
Ich habe das ja vorhin auch gesagt. Wenn du halt 90 Minuten unter Druck bist, dann passiert irgendwann mal ein Ding. Man ist unkonzentriert und ist dann nicht eng wie bei Moukoko direkt am Mann dabei. Dann wäre eine Möglichkeit gewesen. Kann der Torhüter vielleicht auch raus bei der Situation im 5-Meter-Raum. Das sind so Dinge dann kurz vor Schluss dem Druck geschuldet, weil der BVB hat mächtig Gas gegeben.
Aber was sich so ein bisschen durchzieht durch die Saison bisher, es ist eine Einheit da bei Schalke 04 zwischen Fans und der Mannschaft. Ruven Schröder hat sich da so zu geäußert und wie gesagt, wir erinnern uns alle, das war auch mal anders.
Im Endeffekt ist es natürlich schade im Nachgang, klar, dass die Jungs sich da nicht belohnt haben für eine couragierte Leistung, auch gerade in der Defensive. Da war viel Leidenschaft drin, für mich aber dann auch wieder bedeutend, wie unsere Fans damit umgehen. Ne? Sie verlieren das Derby und trotz allem sehr, sehr positiv, die Brust ging raus, haben die Jungs in die Kurve geholt. Das ist ja halt für einen Spieler auch immer schwierig. Wie trittst du da gegenüber? Das war sehr positiv. Und von daher zeigt jetzt einfach den neuen Zusammenhalt auf Schalke und genauso müssen wir weitermachen.
Ist das denn nachhaltig? Also können sich auch Situationen jetzt auch in Bälde ergeben, die, sagen wir mal, das Publikum ein bisschen ungeduldiger werden lassen?
Ja, absolut. Das geht ja immer schnell bei Schalke. Also nach dem 1:6 gegen Union Berlin waren die Fans da und haben Beifall geklatscht, aufmunternden Beifall. Wenn das dann allerdings gegen Bochum schiefgegangen wäre, schon kann das schnell sein, dass es dann kippt. Mit einem Derby-Sieg jetzt hat keiner gerechnet, muss man sagen, ist ja klar. Eigentlich haben auch viele gedacht, dass es höher ausfallen würde. Defensiv haben sie das da ganz gut gemacht, das haben die Fans auch honoriert danach. Was trotzdem ein bisschen unbefriedigend ist, ist einfach, dass da nach vorne gar nichts läuft. Man hat das gesehen bei FC Augsburg jetzt gegen Bayern München. Die sind vorne früh draufgegangen und waren mutig. Das war von Schalke gestern einfach überhaupt nicht. Haben einige Standards sich zumindest erarbeitet, 3-4-5, einige ist auch zu viel gesagt, 3-4-5. Und die sind auch so schlecht ausgeführt worden, dass ein Freistoß von ganz links fast zur Eckfahne ganz rechts gelandet ist. Das ist dann einfach zu wenig, da muss mehr kommen. Die Mentalität ist in Ordnung, das sehen die Fans, das honorieren die erstmal, aber die Punkte... Hallo Schweinchen.
Ja, Punkte ja, müssen, sag's, ja, sag's.
Nee, ich sag's nicht.
Ich bin aber gespannt, wie du da rauskommst.
Ja, ja, hast recht.
Für einen guten Zweck.
Nach der Sendung mach ich alles rein.
Nein, jetzt, Inga, ja.
Am Ende zählen die Punkte.
Jawohl!
Das wollen wir doch hören.
Ja. Natürlich.
Das hält man. Man hat es auch gestern gesehen, einfach bei dem Ansatz, den die Schalker gewählt haben. Die haben ja nach 70 oder 75 Minuten stand es 0-0 und sie bringen dann Alex Kral, der das Ganze ein bisschen
stand. Jetzt hast du beim Aufstehen irgendwie den Sender verloren, dadurch hat dein Mikrofon den Geist aufgegeben.
Ein Tonproblem sozusagen.
Ein Olaf-Tonproblem haben wir hier und da haben wir ein Tonproblem.
Drei Euro.
Nee, da zahle ich für.
Das sind 3 Euro.
Nein, sogar 6 Euro.
Bester ein Spruch Ton. Der Sendung.
Ja. Ich tue auch was. Ich tue 4 Euro. 0,4.
Okay, mach.
Ja, vielleicht ganz kurz noch, das ist mir dann vom Ansatz einfach auch ein bisschen zu wenig. Wenn es dann nach 70, 75 Minuten 0-0 spielt in Dortmund, dann bringe ich doch keinen defensiven Mittelfeldspieler, der das Ganze stabilisiert und vielleicht die Dortmunder noch in die Schalker Hälfte einlädt. Kurz danach kam ja dann Rodrigo Salazar, da ging es plötzlich nach vorne mit 2, 3 guten Szenen, das hätte früher kommen müssen.
Eine Einschätzung von dir noch vielleicht, weil du dich ja mit Schalke hauptberuflich beschäftigst beim Kicker. Wie prominent schwirrt der Name Thomas Reis rund um die Veltins Arena?
Ja, der schwirrt schon darum, der Name. Der schwirrt auch schon seit Sommer. Sie haben sich ja mit ihm mal ausgetauscht im Sommer und hätten ihn auch da schon gerne gehabt. Und im Moment steht Frank Kramer nicht zur Diskussion. Dafür ist die Führung, stärkt ihm da immer den Rücken. Ich meine, ist ja klar, die haben den geholt und dann werden sie jetzt nicht nach ein paar Wochen das dann alles nochmal verändern. Bis zur Winterpause wird da, glaube ich, nichts passieren. Je nachdem, wie dann die Lage ist, kann so ein Thema dann aber mal schnell aufkommen.
Okay, und damit kommen wir zum nächsten Themenblock hier in der Sendung, nachdem wir das Derby aus...
Noch eine Frage hätte ich gerne noch gestellt.
Ja, dann schieß los.
Wer das gestreut hat, das Gerücht mit dem Reis und Schalke? Weil das hat ja alle dann mächtig unter Druck gemacht.
Ich würde gar nicht mal von einem Gerücht dann sprechen, sondern eher von einem Fakt.
Nein, ich meine, dass überhaupt Fakt darüber gesprochen wurde, in so einer brenzlichen Situation.
Dass sowas rauskommt, meinst du?
Ja, genau. Wer? Ist doch klar, dass vor der Saison mit vielen gesprochen wird darüber.
Die Brisanz entwickelte sich ja erst dann, als es dann um Thomas Reis in Bochum ging und er gesagt hat, nein, war nicht so.
Aber
dann,
ich bin mir sicher, das ist auf Schalke kein Thema.
Boah, da würde ich gegen wetten, aber ich habe heute schon eine Wette.
du gehst ins Risiko.
Ich habe heute schon eine Wette. Du hast doch kein Geld mehr.
Ich habe kein Geld mehr.
Ich kenne die Gehälter bei Sport 1, das ist
ich
das hab
Problem. Dann, ich habe doch dann 200 Euro in ein paar Wochen und dann kann ich dir nochmal wetten.
Also ich mache auch gern mehr. Also, weil du verlierst alle Wetten.
So, kommen wir zum nächsten Themenblock. Es ist ja nicht immer so angenehm, die oder den Ex wieder zu treffen. Für Marco Rose war das auch so. Gegen den BVB war es angenehm. Gestern in Gladbach eher nicht so. Sebastian Bernsdorf.
Tunnelblick. Marco Rose kennt sich ja aus hier. Der Leipziger Trainer wartete noch, um mit dem Mönchengladbacher Kollegen Farke Freundlichkeiten auszutauschen. Dass hingegen die Fans der Borussen ihren ehemaligen Coach nicht gerade willkommen heißen würden, war Rose sicher klar. Aber dass das Mönchengladbacher Fanprojekt den ehemaligen Sportdirektor Max Eberl mit abenteuerlichen Vorwürfen schmähte, weil er sich offenbar mit RB-Geschäftsführer Minzlaff einig ist in Bezug auf die gleiche Position in Leipzig, war einfach nur fies. Immerhin, die Mönchengladbacher Spieler machten vor, wie es geht, gaben eine sportlich faire Antwort, fegten die Gäste einfach vom Platz und stürzten sie so noch tiefer in die Krise. Das 0:3 war die 4. Niederlage in den vergangenen 5 Pflichtspielen für sie. Und wenn Marco Rose das Gesicht dieser Krise ist, ist Deutschlands Fußballer des Jahres Nkunku die Symbolfigur. Seit 5 Pflichtspielen ohne Tor und gestern Abend sogar ohne Torschuss. Der Blick auf die Zahlen ist ernüchternd. Und in Hinsicht auf die sportlichen Ambitionen der Leipziger wirken die näheren Aussichten eher düster. Denn momentan sind die Leipziger nur Mittelmaß.
Stefan, Leipzig gestern so schwach oder die Borussia so stark?
Nein, hier muss man ganz klar herausstellen, die Leistung der Gladbacher war herausragend, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit. Das war die beste erste Halbzeit seit Monaten, die ich gesehen habe von den Gladbachern. Völlig verdienter Sieg. Und sie haben alles richtig gemacht. Und die Leipziger hatten kaum Möglichkeiten. Ein völlig verdienter Sieg für die Gladbacher. Ich freue mich jetzt eher für den Start der Gladbacher, total positiv in der Bundesliga. Es ist eine Euphorie da, eine Freude da und sehe jetzt gar nicht so die Leipziger, die natürlich Riesenprobleme haben, ganz klar.
Leipzig Mittelmaß, zu hart?
Nö, trifft es ja momentan. Also
Man sieht, wie sehr Leipzig auch vergangene Saison abhängig war von Nkunku, der ja wirklich herausragend gespielt hat. Und jetzt ähnlich wie, wie Mané beim FC Bayern halt einfach ein Leistungstief hat. Und kaum fällt der weg, geht dieses ganze Gefüge so ein bisschen auseinander. Dann darf man natürlich nicht vergessen, dass sie auch einen Trainerwechsel hatten. Marco Rose hat auch schon so ein bisschen die Fitness angemahnt, dass sie nicht so gut sein soll angeblich. Also da scheint einiges aufzuarbeiten zu sein.
Gucken wir mal die Tore uns an. Ein Spieler hat da überragt am Anfang, Jonas Hofmann. Der ist bei Gladbach, aber auch in der Nationalmannschaft eine bestimmende Person mittlerweile.
Stefan. Ja, schon ganz entscheidend für das Gladbacher Spiel auch. Seine Entwicklung ist wirklich herausragend in den letzten ein bis zwei Jahren. Ja, steht halt richtig, reagiert schnell und macht das Tor. Hat genauso wie die anderen. Im Endeffekt war es wirklich eine tolle Mannschaftsleistung, aber hier muss man Jonas Hofmann mal rausnehmen, der gestern wirklich Weltklasse war.
Sehen wir nochmal dieses 1:0. Das war vielleicht für ihn dann im Endeffekt gar nicht mehr so schwer. Aber macht
einfach
trotzdem,
war der nicht.
Nee, einfach war er nicht, aber er hat auch Tore geschossen schon, wo man das Gefühl hat, okay, das ist vielleicht noch ein bisschen schwieriger. Aber dir gefällt er auch, oder?
Ja, ja, sehr gut. Aber Raum, der auf der anderen Seite spielte, linker Verteidiger, wie schlecht der in den beiden Situationen jetzt aussah, ich glaube, ist auch eine Erwähnung wert, dass sie halt individuelle Fehler auch gemacht haben.
Welche beiden Situationen meinst du?
Jetzt gerade, vor dem Tor.
Okay, und dann gucken wir mal aufs zweite Tor, auch wieder Jonas Hofmann.
Ja, hier ist ja bezeichnend, na, Standard Leipzig. Ja, und jetzt dieser technische Fehler und sie laufen in dieses 2-1 rein. Na, ein super Pass, gut mitgenommen, ein Kontakt. Ruhe hat er sowieso vor dem Tor, das wissen wir. Also wenn er Chancen hat, also da ist er schon echt herausragend. Dann auch gegen den Torwart 1:1, da macht er die wirklich immer rein. Gechippter Ball.
Ich finde auch gerade, was Konter angeht, wenn ich da einhake, was Konter angeht, ist Jonas Hofmann für mich einer der, wenn nicht sogar der beste Spieler in der Bundesliga, den es aktuell gibt, weil gerade diese Tiefenläufe, die er immer macht, geht weite Wege, hat einen super Abschluss und ist völlig zu Recht auch unter Hansi Flick gesetzt und wird, glaube ich, auch bei der WM sehr wichtig sein.
Ja. Gucken wir noch aufs dritte Tor, weil das auch ein schönes Ding war, macht Benze Baini dann im Endeffekt auch richtig cool und abgeklärt.
Ja? Also auch da, also ich muss jetzt mal sagen, ne, das Verteidigen von den Leipzigern, ne? Also man hat ja gedacht durch den Trainerwechsel, also ich wünsche natürlich Marco Rose das, aber schau mal, die machen ja komplett die Mitte auf, wo drei Gladbacher stehen, die stehen ja überhaupt nicht gestaffelt, also das kann jetzt nicht sein. Ne?
Aber wenn sie bei
aber macht er natürlich
das, macht das super, ja, also Spielfreude pur, finde ich, toll.
Aber Marco Rose hat die Zeit, diese Mannschaft zu entwickeln,
ich finde,
weiterzuentwickeln.
Ja, aber grundsätzlich, diese Trainerwechsel, dieses Hire and Fire muss einfach aufhören, sonst bekommt man keine Strukturordnung rein und man verfällt immer wieder in alte Tugenden.
Sebastian, ne?
Hat er recht. Das ist auch der Anspruch eines jeden Clubs, einen Trainer so lange wie möglich natürlich
im Club zu behalten. Warum habt ihr euch nochmal von Marco Rose getrennt?
Weil wir am Ende unsere Ziele, die wir uns gesetzt haben, wirklich nicht erreicht haben. Und das gehört auch dazu. Am Ende ist es ein Leistungssport. Und dann gab es ein paar Themen. Und deswegen haben wir uns dann getrennt. Aber mich freut es total für Marco, dass er auch in Leipzig wieder angekommen ist. Und ist ein sehr guter Trainer. Und er wird mit dieser Mannschaft aus dem Mittelmaß rauskommen. Da bin ich fest von überzeugt.
Also wie gesagt, die sportliche Seite dieses Spiels haben wir hier so im Schnelldurchlauf besprochen. Das war eine großartige Leistung von Gladbach. Aber es gab eben jede Menge Dinge auf den Rängen. Die Begrüßung für Rose, aber auch die Spruchbänder, die da zu sehen waren, die sicherlich diskutabel sind, um es gelinde zu formulieren. Aber zunächst mal zeigt uns Jana das, was da so gestern bei diesem Spiel alles zu sehen, zu lesen, zu hören war.
Ja, dann schauen wir doch direkt einmal rein in die Bilder, Plakate auf den Rängen, wie Flo es gerade gesagt hat, denn nicht nur die Rückkehr von Marco Rose nach Gladbach war gestern ein Thema, sondern auch die Personalie Max Eberl, denn auch der steht ja anscheinend nach seinem Rückzug aus dem Fußballgeschäft vor einer Rückkehr in die Fußball-Bundesliga und ähnlich wie Marco Rose könnte es ihn also zu RB Leipzig ziehen. Das Ganze dann also zum Unmut der Fans. Unter der Woche hat ja schon ein Fanprojekt einen offenen Brief an Max Eberl veröffentlicht mit dem Vorwurf der Schauspielerei, also ziemlich übler Vorwurf, und gestern eben dann noch im Nachgang bei diesem Spiel also diese üblen Plakate, und das sorgt dann nicht nur für Unverständnis bei vielen anderen Fans, sondern auch bei den Spielern, wie zum Beispiel Jonas Hofmann.
Also ist für mich völlig weg von jeglicher Vorstellung meiner Erziehung und meiner Werte gegenüber anderen Menschen. Und ich glaube, ich bin nicht derjenige, der das ändern kann. Ich kann nur meine Meinung dazu abgeben und muss es mir leider anschauen und anhören.
Wie ist da so die Haltung hier in der Runde, Stefan? Ist das noch normal, was da so zu lesen war, oder geht das, das weit übers Erträgliche hinaus?
Ja, absolut, absolut. Also die Gesundheit, ich bezahle gerne 3 Euro, ich habe keine mehr, du gibst mir eine 3
Euro. Ich halte dich heute frei, komm.
Ja, genug Kohle hier vom Terzic.
Schmeiß mal rein. Ja, danke.
Also die, Geld mehr, die Gesundheit steht logischerweise über allem, und ich habe ja auch ein paar Informationen gehabt, auch von Max, und er hat diese Zeit gebraucht, und das ist ja völlig richtig, und wenn er bereit ist zurückzukommen, dann würde ich mich freuen, egal in welcher Position, egal bei welchem Verein, das spielt überhaupt keine Rolle, diese Worte zu wählen, was das Fanprojekt Borussia Mönchengladbach ja gemacht hat, also ist völlig viel am Platz, völlig.
Ich finde absolut, Max, ging es damals wirklich nicht gut, und das ging mir, ich glaube, das ging jedem hier sehr, sehr nahe. Wenn man aber so ein bisschen damals zur Zeit dieser Pressekonferenz zurückgetreten ist, gab es ja schon erste Gerüchte, dass es Gespräche mit Leipzig gegeben haben soll. Jetzt muss man schon sagen, ist diese Entwicklung sehr, sehr unglücklich. Und wenn man auch weiß, ich schätze Max Eberl total, wir saßen hier auch öfter im Doppelpass schon mal zusammen, wenn man weiß, wie er eigentlich Verein wie RB Leipzig als Traditionalist entgegensteht und dann eben diesen Schritt macht, finde ich, das darf das zumindest auch in Frage gestellt werden, dass natürlich diese Plakate übers Ziel hinausgeschossen sind, da müssen wir gar nicht drüber reden. Trotzdem finde ich, und da muss ich sagen, Patrick Ittrich hat das Spiel da zwischendurch unterbrochen, ich schätze auch diesen Schiedsrichter sehr, das ist für mich nämlich falsch, weil das auch eigentlich gegen den Satzung widerspricht, und da gehört für mich nicht ein Spiel unterbrochen. Also das ist meine Meinung, was das angeht.
Gut, das ist ein anderer Punkt, und ich gebe dir auch recht, das ist auch durchaus diskutabel, wenn Eberl jetzt zur RB geht, ob das passt und so weiter. Ich finde nur diese Herleitung dieses Fanprojekts ein bisschen schwierig zu sagen, das ist alles geschauspielert gewesen. Also über die Gesundheit eines anderen Menschen aus der Ferne irgendeine Diagnose abzugeben, finde ich,
also ich glaube, sehr gefährlich. Wir haben alle diese Pressekonferenz verfolgt, und Max Eberl hat, wenn ich mich richtig entsinne, Tränen in den Augen gehabt. Jeder hat gesehen, jeder hat gespürt, wie schlecht es ihm geht und wie schwer ihm das fällt, Gladbach zu verlassen, was ja sein Projekt gewesen ist. Bei allen Problemen, die es dann zum Schluss auch gegeben hat, aber er wollte da ja was aufbauen, er hat da ja auch lange erfolgreich gearbeitet, war sicherlich dann auch sehr, sehr enttäuscht, dass Marco Rose zu quasi die Borussia gewechselt hat. Aber ihm da irgendetwas zu unterstellen, dass er da geschauspielt hat, finde ich, ist unter aller Sau. Das gehört sich einfach nicht.
Vor allen Dingen ist ja nur eine Unterstellung, ist ja nur eine Mutmaßung. Es gibt keine Beweise dafür, ihm das dazu unterstellen. Man kann das schlecht finden, diese Entwicklung dann. Aber ich muss auch sagen, aber
das selbst, muss man trennen, oder nicht?
Einfach der Umgang des Fanprojekts damit dann ist natürlich indiskutabel. Und ich muss aber sagen, selbst wenn Max Eberl damals schon vielleicht mit dem Gedanken gespielt hat, irgendwann mal dann zu Leipzig zu gehen und vielleicht schon mal hier und da ein Gespräch geführt hat, hat er zu dem Zeitpunkt für sich festgestellt, dass er das da nicht mehr machen möchte und dass er ein paar Monate braucht und sich einfach vielleicht mal gedanklich damit beschäftigt, was danach kommt.
Aber ich stelle mir die Frage, warum ist denn nicht dann, oder warum ist die Möglichkeit gar nicht genutzt worden, darüber nachzudenken, bei Gladbach weiterzumachen?
Ja, weil du vielleicht irgendwann mal, wie lange war er da, 10 Jahre, weil du irgendwann mal, und hat was Tolles aufgebaut, weil du irgendwann mal an so einen Punkt kommst, wo aus irgendwelchen Gründen du da nicht weitermachen möchtest.
Ist denn was passiert, was dazu?
Muss ja gar nicht.
Wenn ich doch ein Baby pflege und das will ich groß herausbringen, ja, dann versuche ich doch auch einen zweiten Anlauf zu nehmen.
Da muss ja gar nichts passiert sein. Sowas, wenn du in so einer Phase bist, glaube ich nicht. Wenn du in so einer Phase bist, dann ist das oft auch einfach ein schleichender Prozess, der vielleicht sich über ein paar Wochen
oder Monate... Aber wäre das nicht jetzt eine schöne Geschichte? Max Eberl, dem geht es wieder besser, der möchte wieder arbeiten und fängt jetzt bei Gladbach wieder an.
Ja, eine schöne Geschichte wäre das schon, aber ist ja unrealistisch letztendlich. Du kannst dir nicht ein Dreivierteljahr, ein halbes Jahr freistellen, dann wieder einstellen. Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist nicht praktikabel. ich bin sogar der festen Überzeugung, dass es völlig legitim ist, mit einem anderen Verein zu verhandeln, sich neu zu orientieren. Völlig unabhängig, ob man dann vielleicht danach irgendwann spürt, dass er, ich weiß es nicht, warum. Diese Traditionalisten, sage ich jetzt mal, die immer sagen, Mensch, mit RB Leipzig gibt es keine Akzeptanz und man darf mit denen nicht verhandeln. Was soll denn das? Also das gehört zum Geschäft dazu und natürlich darf der das und Max Eber wird auch bei Leipzig in leitender Funktion tätig sein ab 1. Januar.
Aber Jörg, Max Eberl hat das ja selbst gesagt, ne? Also in Gesprächen. Er hat ja immer wieder auch in Interviews gesagt, 50+1, das Fass machen wir nie auf, das gibt's nicht, das wird es bei uns nicht geben. Deswegen hat das Ganze einen Vorgeschmack. Aber weil Olaf, ganz kurz, weil Olaf das nämlich angesprochen hat, ob was vorgefallen ist, natürlich ist was vorgefallen. Es ging die ganze Zeit bergauf, es waren sehr viele Erfolge da. Natürlich ist er der Architekt des Fohlen-Erfolgs, wenn man das so nennen möchte. Aber dann kam es eben auch zum Bruch in der Geschäftsführung. Die Geschichte mit Marco Rose damals, er hat dran festgehalten, da wurde ihm intern schon vorgeworfen, dass das zu lange geht. Dann gibt es ja diese Geschichte mit seiner Lebensgefährtin, die da angestellt wurde. Da sind auch auf dieser Ebene so viele Dinge im Verein passiert, wo man einfach sagt, ja, das wäre ein wunderschönes Denken, wenn er da jetzt weitermachen würde. Aber es ist dann einfach doch zu viel vorgefallen.
Ja, und warum kann er nicht zurückkommen, ist ja eigentlich auch relativ einfach zu beantworten. Roland Wirkus ist jetzt da, er macht einen guten Job. Von daher ist diese Position ja zu und würde gar keinen Sinn machen, ihn jetzt wieder zurückzuholen,
logischerweise. Hast du mal mit Max Kontakt gehabt jetzt in der letzten Zeit? Viele haben den Kontakt gesucht. Manche haben auch gesagt, nee, ich möchte ihn eigentlich eher in Ruhe lassen. Wie hast du es gehalten?
Ich habe in den letzten Monaten jetzt nicht mehr mit ihm Kontakt gehabt, auch ganz bewusst. Na klar, jetzt kommen die Themen wieder und wir werden uns sicherlich wiedersehen. Und ich bin da ganz bei Stefan. Ich freue mich, dass Max wieder zurückkommt, weil er ist jemand, der für den Fußball steht, aus dem Fußball kommt, eine unglaublich große Leidenschaft hineinbringt. Und ja, das ist dann für die Gladbacher womöglich von der Akzeptanz her schwierig. Aber dem Fußball tut es insgesamt gut, wenn Max Eber wieder auftaucht.
Und ganz offensichtlich ist man sehr, sehr weit mit den Gesprächen zwischen RB und Borussia Mönchengladbach. Oliver Minzlaff hat gestern gesagt, wir sind wirklich auf der Zielgeraden. Es ist ein 10.000 Meter Lauf, wir sind auf den letzten 100 Metern. Also würde niemanden überraschen hier in der Runde, wenn das jetzt in näherer Zukunft verkündet wird. Wir machen eine kurze Unterbrechung und sind dann gleich zurück bei uns im Stahlwerk. Doppelpass hier im Airport Hilton München. Der Stahlwerk Doppelpass ist zurück im Airport Hilton. Hajo von Hadel und Ben. Und Sebastian hat mir in allen Gesprächen, in Vorgesprächen und auch in der Werbepause gesagt, es ist ihm ein Bedürfnis, nochmal über das Roseende in Dortmund zu sprechen. Ich weiß, am 8. Mai warst du hier im Doppelpass und hast am Tag vorher im Spiel nachher in den Interviews so eine Äußerung gemacht, die nicht so ganz klar war. Bei uns klang es dann so, als ob ihr in die neue Saison geht. Wir schauen ganz kurz rein.
Ich kann aber auch klar sagen, dass ich mit Marco die Saison plane, dass wir im Moment in der Vorbereitung mit den Transferthemen komplett alles gemeinsam besprechen und dass wir uns aber auch nach der Saison hinsetzen werden, denn wir haben auch ein paar Dinge zu besprechen und sicherlich auch ein paar kritische Dinge zu analysieren und dann hoffe ich, dass wir das in der neuen Saison gemeinsam besser machen.
Zu der neuen gemeinsamen Saison kam es dann nicht mehr. Wusstest du das damals schon? Hast du mich bewusst angelogen?
Nein. Ich könnte es ja heute sagen, aber das, was ich gesagt habe, es war auch so. Wir haben die Saison geplant, wir haben die Vorbereitung geplant, wir haben in den Transfers die Themen besprochen, aber ich habe ja auch gesagt, dass wir uns da nachher nochmal hinsetzen und dann haben wir gemeinsam eine große Runde gehabt, ein sehr kritisches Gespräch geführt und am Ende ist die Entscheidung getroffen worden, dass man doch getrennte Wege geht, aber das war zum damaligen Zeitpunkt noch kein Thema.
So wie das, wie man das so sagt, Stand jetzt sozusagen.
Ja. So interessant, dass Oliver Minzlaff daneben stand, wie schon mal so seinen Teil gedacht hat wahrscheinlich.
Ja, ganz genau. Das war damals nicht abzusehen, was da für eine Entwicklung reinkommt. Und jetzt hat Stefan noch was aus dem Frühstücksfernsehen bei Sport1 mitgebracht, oder? Du hast heute Morgen ferngeguckt, hast mir erzählt, um 7 Uhr früh. Und das hat was mit dir zu tun, Olaf. Schnall dich an.
Ja, heute Morgen 7 Uhr. Es gibt ja bei Sport1 diese herrlich verrückte Bundesliga, kennst du ja, ne? Und da warst du ja auch zu Gast. Und dann gibt es ja immer so Spieß. Sehen. Und wer sich noch erinnern kann an diesen Kutzop-Elfmeter damals, Werder Bremen gegen Bayern München, den er ja verschießt.
An den Pfosten.
Ja? Genau. Ja. Und dann hast du einen Kommentar dazu abgegeben. Weißt du?
Nee.
Okay. Wieder irgendwas gesagt. Nee,
nein, dann sagt der Olaf, ja, Elfmeter war natürlich Druck, ist ja klar, Druck. So ist schlecht, wenn man zu viele Gedanken hat beim Elfmeter. Elfmeter sollten lieber die schießen, die nicht so nicht so schlau sind.
Ich habe gesagt, die Dümmsten schießen die besten
Elfmeter. Oder die Dümmsten schießen die besten Elfmeter. Dann lag ich heute Morgen im Bett, schön, weißt du, Vorbereitung für die Sendung, habe ich gedacht, ich war ja auch Elfmeterschütze. Also ich habe 10 Minuten. Und dann, okay, ich schieße keine mehr. Aber du hast ja auch welche geschossen, oder?
Ja klar, deswegen.
Er hat ja relativ viele verschossen, deswegen. Ja, 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 du ja, führst das auf deine Intelligenz zurück.
Nein, sozusagen. Was ich damit sagen will, wer zu viel nachdenkt, ist zweiter Sieger.
Oh, das haben wir schon wieder Geld. Ja. Ein Wahnsinn. Der VfB Stuttgart hat unter der Woche für Schlagzeilen gesorgt, weil er sich sehr prominent verstärkt hat auf Beraterseite, was den Vorstand angeht. Das hat einige doch ganz schön überrascht. So schaut's aus.
Transferhammer beim VfB. Die Schwaben verpflichten gleich drei Hochkaräter auf einmal.
Wir haben Weltmeister, wir haben Champions League-Sieger, wir haben deutsche Meister hier sitzen.
Und keiner hat's gewusst, da ist man schon stolz.
Ich weiß nicht, ob es im Profifußball schon oft vorkam, dass drei solche Namen über Wochen und Monate, selbst die Überlegungen, nicht nach außen gedrungen sind.
Respekt, und deswegen hat er vorsichtshalber noch nicht mal die wichtigsten Angestellten eingeweiht. Nicht den Sportdirektor, nicht den Trainer und nicht den Sportkoordinator. Ist doch klar, die drei Plaudertaschen hätten sich sonst doch nur verplappert. So schaut's aus. Christian Gentner wird ab Januar Leiter der Lizenzspielerabteilung und sein Chef wird Sven Mislintat. Pikant, denn Mislintat hat vor 3 Jahren Gentners Vertrag als Spieler nicht mehr verlängert.
Ich als Spieler hätte mir einfach gewünscht, dass ich die Möglichkeit habe, das früher zu erfahren.
Dafür hat Mislintat jetzt sehr spät erfahren, dass Gentner zurückkommt. Die zwei sind also wieder quitt. So schaut's aus. Dass der VfB jetzt mit Khedira und Lahm zwei waschechte Weltmeister zurückholt, ist ein toller Coup. Kompliment.
Ja, erstmal reizt mich das neue Modell, das muss ich ganz klar sagen. Weil es nicht alltäglich ist, dass ein Vorstandsvorsitzender Beratung von außen zu sich nimmt.
Also die Geschäftsleitung von Borussia Dortmund nimmt schon seit Jahren die Beratung von Matthias Sammer zu sich. Der Unterschied ist, Hans-Joachim Watzke kommt mit einem Europameister als Berater aus. Alexander Werle hat aber so viel Beratungsbedarf, dass er gleich zwei Weltmeister braucht. So schaut's aus. Aber jetzt mal konkret nachgefragt, was macht so ein Vorstandsberater eigentlich?
Wir sind dazu da, eine Meinung abzugeben.
Wir beraten, wir stellen unsere Kompetenz zur Verfügung und dann muss der VfB schauen, was er daraus macht.
Scheint nicht sehr stressig zu sein, da kann man schon noch nebenbei die EM organisieren, oder?
Für mich passt das sehr, sehr gut.
Das ist schön. Muss man dazu eigentlich ins Stadion oder geht das gemütlich vom Tegernsee?
Dass ich die Spiele natürlich verfolge, ist ja klar. Also sonst wird es schwer, den Vorstandsvorsitzenden zu beraten, wenn man nicht die Spiele verfolgt. Also das ist außer Frage, wie oft ich im Stadion bin, das werden wir dann sehen.
Beim ersten Spiel im neuen Amt gegen Frankfurt war er schon mal nicht da. So schaut's aus. Sven Mislintat findet übrigens die neuen VfB-Verstärkungen ganz wunderbar. Und Alex Werle ist mittlerweile sehr traurig darüber, dass er Mislintat und Co. übergangen hat. Dumm gelaufen.
Ist also.
Und immerhin durfte Mislintat mit seinen Transferüberschüssen die ganze Geschichte ja finanzieren. Jetzt wünschen sich allerdings über 10.000 VfB-Fans per Online-Petition, dass Werle den Vertrag mit Mislintat sofort verlängert. Aber das wird auch nicht angenehm.
Wir sind beide keine angenehmen und einfachen Vertragsgesprächspartner.
So schaut's aus.
Ja, so schaut's aus. Du bist ja als Sportchef Bild Süd, ja, auch für den VfB mitverantwortlich. Was löst das aus bei den handelnden Personen, bei Sven Mislintat vor allem jetzt dieses Expertengewitter?
Also schön Feuer unterm Dach. Auf der einen Seite muss man sehen, ich finde das ein smarter Move, Leute mit Stallgeruch, verdiente Fußballer als Ratgeber an den Verein ranzuholen. Das hat Borussia Dortmund gemacht, das hat der FC Bayern gemacht mit Oliver Kahn, mit Hasan Salihamidzic, die da auch in Vorstandsfunktionen sind. Das ist zunächst mal eine gute Überlegung, eine richtige Überlegung. Die Art und Weise, Sven Mislintat nicht zu informieren, führt natürlich zu einem Vertrauensverlust und zu einem Vertrauensbruch, selbstverständlich. Und ich bezweifle sehr, dass Sven Mislintat seinen Vertrag beim VfB Stuttgart verlängern wird, auch wenn der VfB das vielleicht will, aber er büßt ja an Kompetenzen ein, logischerweise. Und wird sich dann eventuell auch oder würde sich eben auch dann mit konträren Meinungen auseinandersetzen müssen, die aus sehr berufenem und prominenten Munde kommen. Ich denke nicht, dass er sich das antun wird. Und es sorgt natürlich auch innerhalb des Gesamtvereins für einen, ja, wirklich für große Unruhe. Die Fanpetition ist eben schon angeklungen. Es wird jetzt einen Rücktritt geben, unter anderem auch im Aufsichtsrat, ausgerechnet von dem Fanvertreter, der auch nicht informiert worden ist, also als Aufsichtsrat, als Kontrollgremium des Vorstandes. Alles wirklich sehr, sehr schlecht gelaufen in der Kommunikation intern. Und ich glaube nicht, dass diese Gräben wieder zuzuschütten sind und dass diese Brände auszutreten sind. Dazu kommt natürlich die sehr angespannte sportliche Situation. Extrem schlecht gestartet, 7 sieglose Spiele in die Saison. Einen wichtigen Spielerverkauf mit Sascha Kalajdzic, der ihnen vorne fehlt. Ich habe große Sorge, dass der VfB in dieser Saison die Kurve bekommt.
Was bedeutet das aus deiner Sicht für die Position von Sven Mislintat? Kann er das mitgehen, wenn sozusagen ihm da diese, auch wenn es nur Berater sind, aber großen Namen vor die Nase gesetzt werden?
Hast ja alles gesagt, hast ja auch alles richtig gesagt. Es ist immer wichtig, Kompetenz reinzubringen. Ja? Borussia Dortmund mit Matthias Sammer. Ich bin ein absoluter Freund davon, wenn man sich ordentlich miteinander austauscht. Überhaupt keine Frage. Aber das ist Beschneiden der Kompetenz von Mislintat, ohne Frage. Und das wird seine Folgen haben. Der Vertrag läuft aus im Sommer. Und ich kann mir auch vorstellen, dass entweder die eine Seite oder die andere Seite nicht verlängert. Und von daher werden sich wahrscheinlich die Wege trennen. Aber ich bin froh, Gesichter wieder zurück zu haben oder zu sehen, ne, wie ein Philipp Lahm, Khedira oder auch ein Ginter. Große, verdiente Spieler. Und sie
Gentner,
Entschuldigung. Und sie wissen ja, worüber sie sprechen. Und das kann ja nur fruchtbar sein für den Erfolg selber.
Wie funktioniert das denn bei euch mit diesem, ja doch, mit dieser geballten Kompetenz, die es da überall gibt, mit Matthias Sammers Rolle als Berater? Wie funktioniert das, dass es da nicht zu viel Reibung kommt?
Ja gut, bei uns ist das jetzt schon ein über Jahre hinweg gewachsenes und gelebtes System. Matthias Sammer ist bei uns externer Berater der Geschäftsführung und am Ende ein
Ansprechpartner. Aber das sind ja Khedira und Lahm dann da auch, ja?
Das weiß ich nicht, weil ich sowohl die Stellenprofile der beiden und auch das von Christian nicht kenne, als auch das Organigramm nicht kenne. Mhm. Bei uns ist es nur so, dass es eine klare Rollenverteilung gibt und dass am Ende klar im operativen Geschäft auch Zuständigkeiten sind und Verantwortlichkeiten, die am Ende dann bei Aki Watzke und bei mir liegen. Wie das beim VfB Stuttgart sein wird, das weiß ich nicht. Aber ich weiß nur, dass Sven Mislintat hat in seiner Rolle, und ist egal, ob das beim VfB ist oder beim BVB oder wo auch immer, er braucht in seiner Rolle einfach eine gewisse Art von
Freiheit.
Von Freiheit, von Verantwortlichkeit, auch von Durchsetzungskraft. Ansonsten wird das nicht funktionieren.
Aber um diese Rolle jetzt nochmal so ein bisschen, es wird ja so ein bisschen belächelt manchmal, was macht Matthias Sammer, was machen jetzt vielleicht auch diese Berater? Ich finde diesen Weg insgesamt gut, muss man sagen, aber so wie man das gehört hat, war Matthias Sammer ja auch einer, der bei euch in den Gesprächen, in dieser Krisensitzung, wo vorhin drüber gesprochen ist, mit Marco Rose auch ein sehr gewichtiges Wort hatte. Ist das richtig? Wird da seine Meinung auch so extrem mit einbezogen?
Ja, natürlich, bei diesem Gespräch war Matthias Sammer auch zugegen. Es ist auch gut, weil er als ehemaliger Trainer in verschiedenen Rollen in so einem Gespräch auch nochmal einen anderen Blickwinkel reinbracht. Deswegen haben wir ihn dazugenommen. Aber es wäre ja fahrlässig, wenn man so eine Meinung nicht nutzt. Deswegen finde ich auch den Weg grundsätzlich, so haben Sie es ja auch beschrieben, wenn dann Philipp Lahm kommt, der eine Erfahrung einbringt, ein Gesicht ist, auch mit Sammy Khedira, jemand, der jetzt auch in der Entwicklung, auch mit seiner Ausbildung den nächsten Schritt macht. Ich finde das grundsätzlich gut. Aber es ist total wichtig, dass die Verantwortlichen in einer Funktion, und das ist nun mal auch Salihamidzic und Kahn, die du gerade angesprochen hast, die haben mal den Hut auf, die müssen am Ende auch die Kritik einstecken. Genau. Und die treffen am Ende die Entscheidung. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass es ein klares Rollenverständnis gibt.
Aber wenn man so übergangen wird, ist dann das...
Kann ich mir vorstellen, wie der Sven reagiert. Aber auch das weiß ich natürlich nicht. Ich habe das jetzt auch nur von außen wahrgenommen, deswegen tue ich mich wirklich ein bisschen schwer, das zu beurteilen. Das sollen die handelnden Personen dann dort klären.
Olaf, wie findest du das? Wie gefällt dir das? Ich meine, ich sag mal, ich finde schon prinzipiell ganz gut, wenn sich Leute in einer Vorstandsposition, die nicht originär aus dem Sport kommen, Kompetenz dazu holen. Aber trotzdem hat das alles natürlich, wie Jörg auch sagt, irgendwie ein Geschmäckle, würde man
absolut,
sagen.
Absolut, absolut. Also die haben Stress ohne Not gemacht und das wird der Werle, der Vorstandsvorsitzende, schon mit Bedacht gemacht haben. So sieht es aus. Ich selber war ja vor circa 10 Jahren auch mein ähnlicher beratender Funktion für den Vorstand auch tätig. Da ist immer die, wie du auch gesagt hast, wie wird es gelebt? wie wird es auch umgesetzt in den Gesprächen, und das handhabt jeder anders. Aber es, ich denke, bei denen ist es jetzt ernst gemeint in Stuttgart, die wollen die Jungs einbinden und vielleicht sie auch für andere Positionen, wie der FC Bayern das ja dann auch gemacht hat, einbinden. Kann ich mir
die vorstellen. Zeit müssen wir ihnen natürlich auch lassen, ja, das jetzt mit Leben zu füllen, ist auf jeden Fall spannend und wir werden das weiter beobachten. Machen wir nochmal ein kurzes Päuschen und dann kommen wir nochmal zurück mit dem Stahlwerk-Doppelpass am heutigen Sonntag. Hier bei uns in Singapore Tilton zum Stahlwerk Doppelpass. Olaf Thon hat in der Pause schon sein ganzes restliches Kleingeld ins Schweinchen reingetan, weil er gesagt hat, meinen Ablauf gelesen. Wir haben ja nur noch 2,5 Minuten, hat er gesagt. Da hau ich keine Phrase mehr raus.
Geht's doch länger?
Ja?
Geht's doch länger?
Nee, keine Sorge, keine Sorge. Aber du hast noch von Kollegen Kerry Hau, der ist auf der Wiesn. Nicht um Spaß zu haben, sondern um zu arbeiten. Du hast noch was mitgekriegt zum Thema Bayern?
Genau, weil wir über die Bayern ja eben gesprochen haben. Oliver Kahn war auch da, hat sich nochmal vor den Medienvertreter gestellt und hat Julian Nagelsmann den Rücken gestärkt, hat gesagt, wir sind absolut überzeugt von ihm. Da ist die Kamera, da soll ich reingucken. Absolut überzeugt von ihm und hat er die Spieler in die Pflicht genommen und gesagt, dass sich bei dem einen oder anderen der Glaube eingenistet hat, man könne die Bundesliga nebenher laufen lassen und das geht so nicht. Also klar, die Spieler nochmal in die Verantwortung genommen.
Haben wir das Thema noch rund gemacht zum Ende der Sendung. Jetzt kommt Jana und offensichtlich ist der Doppelpass geguckt worden heute, ja?
Ja, von einem prominenten Zuschauer. Tommy Schmidt hat ihn aufmerksam verfolgt und auf Insta kommentiert wie folgt. Selbst ja bekennender Gladbach-Fan und sehr erfolgreicher Autor, Comedian und Podcaster. Und er sagt, dieses Weißbier hier wurde seit 20 Minuten nicht angerührt. Was soll denn das? Es hat ihn wirklich sauer gemacht. Er meinte dann irgendwann, das wird doch sogar noch voller als Lehrer. Und am Ende sagt er, kann bitte Mario Basler kurz reinkommen und es und es austrinken. Sehr schön. Ich hätte noch einen besseren Vorschlag. Ich würde sagen, Tommy Schmidt kommt einfach selbst mal in Doppelpass vorbei, kann ein bisschen über Gladbach quatschen und sich um das Weißbier austrinken selbst kümmern.
Also Einladung ausgesprochen.
Einladung steht hiermit an Tommy. Apropos Mario Basler. Den sehen wir auch, wenn wir wollen, und zwar Montagabend bei Rudi Brückner, also morgen zu Gast bei dem Fußballtalk von Rudi am Montagabend. Und jetzt natürlich noch die Spenden. Rund 200 Euro haben wir heute wieder eingesammelt, und zwar von René Pfeiffer. Gruß an den Asbacher Bayer Ratzen, der bekannte Fußballsozialverein in Deutschland, Aktion Fußballtag e.V. Wirschte Hund Durach aus dem Allgäu, Harald und Sibel Ludow aus Kassel und Fritz Zinnecker von den Hesselberg Löwen. Danke.
Danke dir, Jana, und danke unserem Publikum für die Spenden und danke der Runde für eine engagierte Diskussion. Stefan hat alles mit reingebracht, was er morgens im Fernsehen sieht und so weiter. War sehr unterhaltsam, hat viel Spaß gemacht. Dankeschön, Sebastian, auch für den Besuch hier in München. Gute Heimreise allen. Wir kriegen noch ein Gläschen Bier. Jetzt kommt Bundesliga pur nochmal. Schönen Sonntag noch bei Sport1 und nächsten Sonntag sind wir trotz Länderspielpause natürlich hier und sprechen dann über die Mannschaft von Hansi Flick. Freue mich sehr drauf. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen.